What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Marco.
Ja?
Weißt du was?
Mhm.
Ich bin hungrig. Und ich rede nicht hungrig im Sinne von, ich will essen. Ich bin richtig hungrig, wieder Content zu produzieren. Das ist die eine Sache, die ich nicht berechnet habe, dass es da ja so eine Pause gibt zwischen meinem Ausstieg vom Moviepilot und bis ich wieder anfange. Und ich sag's dir ohne Witz, alles, was ich zurzeit konsumiere, sei es ein Film, eine Serie, und du weißt, dass ich das Wort überhaupt nicht mag, konsumieren für Filme und Serien, aber gerade fühlt es sich so an. Ja? Oder selbst wenn ich einen Comic lese, dann fange ich an zu bibbern, so, ich muss Videos drehen. Ah! Und die ersten paar Tage, als beim Moviepilot ich eine Notification bekommen habe, neues Video ist hochgeladen, ich so, what the fuck, was habe ich eingestellt? Ist jetzt schon Video draußen? Und ich so, ach stimmt ja, das hat ja mit mir überhaupt nichts zu tun. So, so, und es ist ein bisschen Folter, weswegen dieser eine Shining Beacon of Hope, Content zu produzieren und gerade diese Plattform doch zu haben, um Quatsch zu machen, aber hoffentlich auch fundierte Meinungen in ein Mikrofon zu grillen, von dem mir Marco mal besser erklärt, wie das funktioniert. Hä, Niere. Ja, ist Nerd und Kultur. Weil Nerd und Kultur ist das eine Ding, wo ich jetzt noch einmal die Woche abnerden kann, bevor es losgeht. Ja. Es geht ja schon sehr bald los. Aber Alter, ich hätte nicht gedacht, klar, ich bin extrem traurig gewesen beim Abschied und es war höchst emotional. Es war der emotionalste Tag. Ich dachte gar nicht, dass der so emotional wird. Und auch einen Tag später war ich wirklich so, ja, alles schön. Ja, aber dieses Jucken, ich will jetzt ein Video produzieren, das ist auf der einen Seite, glaube ich, eine gute Grundlage für die kommende Arbeit, dass dieser, ich fühle mich nicht so, frei. Nicht zu, nein, sondern ich will produzieren. Ich kratze mich schon so ein bisschen. Und das vermisse ich gerade wie bekloppt. Und das ist eine super Überleitung zu diesem Podcast, weil bevor das zu lang wieder wird, ich krieg zig Nachrichten. Eve, wirst du denn noch über das House of the Dragon Finale sprechen, obwohl du nicht auf Moviepilot bist? Ja, ich bin Teil eines Podcasts, der heißt Nerd und Kultur. Und genau das machen wir jetzt. Also ich war in den letzten Episodenbesprechungen nicht dabei, weil House of the Dragon ist ja auch so ein bisschen, Marco ist der Alpha dieses Podcasts, also Westeros ist so richtig, Westeros ist so richtig seine Expertise.
Ja.
Und ich bin auch der Meinung, dass deine Game of Thrones Videos die besten sind, die du je gemacht hast und so, habe ich ja schon häufiger gesagt. Deswegen finde ich es auch gut, dass du da den Helm auf hast in der House of the Dragon Reihe bei uns. Aber für alle, die wissen wollen, wie steht denn Eve extra recht zur zweiten Hälfte von Staffel 2 und jetzt auch zum Finale? Hey, das ist die Episode. Ihr habt die Antwort auf diese Frage gerade gefunden, hier auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Und damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Marco, ich habe viel zu lange geredet, aber wie du siehst, ich habe Entzugserscheinungen, tut mir fürchterlich leid.
Ja, das ist, ich merk's gerade, ne? Ich merk's gerade, dass du wirklich Entzugserscheinungen hast. Du brennst ja richtig. Ich kenne das
ich
gar
brenne.
Nicht. So, auch im Vorfeld des Podcasts. So, endlich Content. Und stimmt, ich wurde auch so dran erinnert, als ich auch eine Notification für Movie Pilot auf dem YouTube-Channel gekriegt habe. Und mein erster Gedanke war, oh, was Yves wohl denkt über das House of the Dragon Finale. Und dann ist mein zweiter Gedanke, ach stimmt ja, das ist ja gar nicht Yves dann in dem Video.
Ja.
Und dann ist mir auch eingefallen, so, also dir muss es ja wirklich unter den Fingernägeln brennen.
Am schlimmsten
quatsche ist jede Woche.
Guck mal, am schlimmsten ist es, zwei Serien habe ich wöchentlich gecovert und bin quasi mittendrin ausgestiegen. Weißt du, ich wünschte, ich hätte das noch zu Ende gemacht irgendwie. Weil ich weiß nicht, bist du da auch so, ich bin so ein Completionist. Also ich will Sachen komplett haben. Es ist so ähnlich, wie wenn ich irgendwas sammle, will ich es im Regal komplett haben. Ja.
Oder rechtzeitig aufhören. Also von beiden,
oder,
du musst sehr früh
oder,
aufhören.
Oder rechtzeitig
oder
aufhören.
Durch.
Genau. Und sowohl
das ist
The
meine Videospielkarriere.
Ja, und sowohl The Boys als auch House of the Dragon konnte ich nicht mehr zu Ende covern. Ich konnte The Acolyte zu Ende covern. Darüber reden wir jetzt nicht nochmal. Aber ja, bis heute ist dieses, wenn dein Kanal launcht, kannst du bitte über das Boys-Finale und das House of the Dragon-Finale nochmal reden. Einfach so aus komplett. Ich konnte nicht mal einen der Rewatches beenden, weil zwischendurch eine Krankheit drin war. Aber das habe ich den Leuten versprochen. Das Video kriegen die dann rund um Halloween, weil es mehr passt. Und ich hau da ja sowieso viel Horror-Content raus.
Welchen Rewatch hast du nicht beendet?
Evil Dead. Ich habe
Evil Dead
nicht,
hast du nicht. Ach so, weil der neue. Nee, der
Evil
neue,
Dead Rise habe ich nicht mehr gemacht, ja. Ich habe ihn sogar geguckt.
Aber den hattest du ja schon mal besprochen, deswegen war
ja,
es mir im Kopf beendet.
Ja, ich hatte so ein Mini-Review damals, als es rauskam, aber nicht so in diesem Rewatch-Style mit Background-Information, mit so allem, was ich so.
Nacherzählen der Handlung, ja.
Alle möglichen. Ja. Also gerade bei der Evil Dead-Reihe bin ich krass viel auf Behind the Scenes eingegangen und Schaffensprozess dieser Filme. Und ja, das ist natürlich gar nicht drin im Review-Video. Und da habe ich Bock drauf. Die Evil Dead Rewatch-Reihe war eh die komischste, weil da ging es am wenigsten einfach nochmal den Plot durchzugehen. Da ging es eher so um diese Craftsmanship, diese Filme überhaupt auf die Beine zu stellen. Weil der Plot von Evil Dead ist jedes Mal simpel. Oh, du liest was vor, da kommt was Böses und jetzt wird's blutig. So, das ist der Plot. Ich kann dir sagen, du, okay, welchen Evil Dead-Film hast du gerade beschrieben? So sind ja fast alle. Aber
Army of Darkness, der ja natürlich der beste der Filme ist.
Ich liebe Army of Darkness.
Ich finde, das ist der beste von denen.
Nee, Evil Dead 2. So.
Dass du bei dir Evil Dead 2 ist, bei mir ist es ganz klar Army of Darkness. Ich habe aber Army of Darkness auch lange vorher gesehen.
Hast du den mal im Director's Cut gesehen? Ich habe den im Director's Cut auf Blu-ray.
Nee, aber ich habe das andere Ende gesehen.
Oh, das ist super. Das ist super.
Das ist ein richtiges Comic-Ende. Weißt du, im Comic wäre das einfach auch so ein geiler Shot.
Das ja, aber, Panel, mein ich, ne? Aber ich sag's mal so, weil die Evil Dead-Filme eigentlich immer alle open-ended waren, bis auf das Kinoende von Army of Darkness, passt es eigentlich. Und wenn man sich Ash vs. Evil Dead anguckt, kein fetter Spoiler, nur eine Andeutung auf einen Spoiler, es endet auch wieder open-ended. So, und ich finde, sie gehen dann so ein bisschen zurück zum originalen Ende von Army of Darkness, so ein bisschen mit der Idee, wir lassen es offen. Und das finde ich eigentlich cool.
Ja, kommen wir zu House of the Dragon. Ich überlege schon die ganze Zeit in meinem Kopf, wie die Überleitung sein wird. Du bist Urlaubs-Eve gerade.
Mhm.
Oder wie ich ihn auch nennen würde, The Dude-Eve oder Sloppy-Eve irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, weil du bist gerade nicht im Büro. Die Umgebung ist einfach eine andere.
Well,
dabei bist du auch ganz normal. Du siehst aus wie immer. Du hast ein T-Shirt an. Du siehst jetzt nicht verlodert aus.
Ich habe mir die Haare heute nicht gemacht, das gebe ich zu. Aber im Gegensatz
nicht gemacht, ein Kopfhörer nach hinten sieht ja okay aus.
Aber im Gegensatz zu deiner Prophezeiung trage ich immer noch Hosen.
Angeblich. Ich kann mich ja nicht vergewissern. Steht auf und hält ihn in die Kamera, anders als Aegon.
Hält ihn in die Kamera?
Du hast ihn wirklich gerade, der hat gerade vor dem Mikro gebaumelt. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist.
Halt die Klappe.
Alles, was ich gehört habe, war.
Da muss er aber groß sein.
Ja, jetzt lass mich mal, warte mal, was war meine Überleitung? Ach genau, so, du bist jetzt gerade Urlaubs-Eve, okay? Und ich bin noch in so in dieser letzten Stresswoche von House of the Dragon. Dann enden 8 Wochen, also Liebe wieder für Serien und gleichzeitig Hass für die Arbeit, weil ich arbeite halt tatsächlich, außer vielleicht Weihnachten rum, wenn ich viel Content an Weihnachten mache, das mache ich mir auch nicht jedes Jahr, weil ich nicht jedes Jahr mich kurz vom Burnout begeben, also nicht wirklich ins Burnout stürzen will oder sowas, regelmäßig.
Ich schon. Sondern
ich versuche das wirklich, ich bin mittlerweile an dem Punkt beim Kanal und meinem Leben angekommen, wenn es nicht unbedingt sein muss, warum zwinge ich mich eigentlich? Es gibt niemanden, der es von mir verlangt, dass jede Woche ein Video da ist.
Ach so, ich verlange dasselbe von mir.
Ja, ich habe das auch lange Zeit gemacht, es war aber auch sehr ungesund. Also ich hatte, meine produktivste Zeit war eine, in der ich wenig mit meinem Privatleben zu tun haben wollte. Da habe ich einfach sehr, 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 sehr viel gearbeitet. Aber ich will nie wieder an den Punkt in meinem Leben kommen. Dafür ist meine Life-Work-Balance deutlich besser geworden. Und,
ja, weißt du,
das, aber, darauf will ich hinaus, in diesen 8 Wochen setzt das ein bisschen aus. In diesen 8 Wochen, ich arbeite auch am Wochenende. Weißt du, diese Videos sind einfach so unglaublich aufwendig. Also, wie sie geschnitten sind, wenn ich diese ganzen Matchcuts drin haben will und so. Das ist wirklich, und das Schlimmste ist für mich ja immer das Schreiben. Das kommt noch dazu. Das Schneiden geht ja noch. Das ist das Schreiben. Und es ist für mich so, als würde ich jede Woche eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Jede Woche. Weißt du, und das war ein Typ, der nicht mal seine Bachelorarbeit fertig geschrieben hat.
Du hast deine Bachelorarbeit nicht fertig geschrieben?
Ich zwinge mich so krass. Nee, ich habe die nie fertig geschrieben.
Was wäre das Thema gewesen?
Ob Videospiele Kunst sind tatsächlich.
Krass. Wir beide haben ja Nerd-Bachelorarbeiten, aber ich habe meine tatsächlich fertig geschrieben und hat in der Defense, das war ja in einem American College, wo ich die hatte, in der Defense habe ich ein A- gekriegt. Gesamte Arbeit ein A-. Weißt du, was meine Bachelorarbeit war?
Was?
Pop Cultural References as Strengthening Mechanism for Marketing.
Klingt zumindest gut.
Ja, das war in der Phase, wo ich Community entdeckt habe. Merkt man?
Ja. Ja, so. Bei mir waren es, du hast ja von Perfektionismus und Completionist geredet. Bei mir war da das Abspringen nach 40 Seiten. Ich hatte schon 40 Seiten. Und das reicht schon in meinem Fach als Bachelorarbeit. Und ich habe das wirklich rausgezogen und damit gekämpft. Und dann musste ich noch einen Praktikumsbericht nachliefern, der selbst eine wissenschaftliche Arbeit ist. Und das hat mich komplett rausgerissen. So, ey, das Praktikum war 2 Jahre her. Scheiße, Mann, jetzt soll ich dazu noch einen Bericht machen? Und dann war wirklich, okay, ich habe parallel meine Karriere schon begonnen. Ich hatte sogar schon einen YouTube-Kanal begonnen. Und ich war dann irgendwann an dem Punkt, lasse ich die Credits quasi, die ich im Bachelorstudium angehäuft habe, lasse ich jetzt langsam verfallen oder konzentriere ich mich voll auf das, was ich gerade tue? Und ich habe mich entschieden für, konzentriere mich jetzt voll auf das, was ich gerade tue, and here we are. Jetzt sitze ich hier und kein Mensch fragt mehr nach dieser scheiß Bachelorarbeit. Also, fuck it.
Ich habe meine ganze Bachelorarbeit mit Recherche und Schreiben. Ich habe 2 Wochen, so bin ich halt leider. Ich arbeite immer besser unter Druck. Ich hätte mir Zeit nehmen können, weil meine ganzen Kommilitonen, die hatten immer so einen Tutor, also so einen Professor, mit dem, der das Projekt so ein bisschen begleitet hat, hatten dann so das erste Meeting, haben auch Protokoll dann geschrieben und bla bla, Themenfindung, dann das. Ich habe meine ganze Bachelorarbeit inklusive Recherchen und ich habe nicht geschlafen, muss ich dazu sagen. Ich habe wirklich nicht geschlafen, weil ich habe damals noch in einem Fitnessstudio gearbeitet als Clerk und habe meine Arbeit dann halt auch dorthin mitgenommen.
Das ist Clerk in einem Fitnessstudio. Das kann ich mir gerade so gut vorstellen, wenn du in einem roten T-Shirt vor mir sitzt.
Ich habe mein rotes T-Shirt von dieser Firma, die ich jetzt nicht nenne, nie zurückgegeben. Das ist immer noch bei mir im Schrank.
Das komplett auch nicht.
Komplett mit Namensschild. Ja. Und ich habe, das war übrigens der geilste Job ever. Also, ich rede wirklich von Nebenjob. Das war der beste Job ever.
Ja.
Oh yeah. Aber 2,5 Wochen habe ich nur gebraucht, aber das waren die schlimmsten 2,5 Wochen ever. Weil ich hatte 2 Laptops auf, 3 Bücher auf. Eins zum Notizen, eins zum Verfassen. Es war wirklich die Hölle. Es war die Hölle. Und das bringt mich dazu, weil du gerade gesagt hast, wegen Burnout. Weißt du noch, was letztes Jahr unsere letzte gemeinsame Zusammenarbeit war? Weißt du das?
unsere letzte gemeinsame Zusammenarbeit letztes Jahr.
Ja, weißt du es?
Wie meinst du das Zusammenarbeit? Wir machen einen Podcast jede Woche.
Ja, genau.
Also,
ja, aber
also war es wahrscheinlich die Vorproduktion der letzten Folgen für die
Weihnachtszeit. Richtig, weil wir machen ja nicht Podcast wortwörtlich jede Woche. Manchmal produzieren wir vor. Das war das Stichwort. Und wir haben vor Weihnachten 4 Podcasts an einem Tag aufgenommen.
Wir zwei, echt?
Ja.
Das war letztes Jahr mit 4 an einem.
Letztes Jahr. Da hatten wir unsere Top-Liste, unsere Flop-Liste. Da hatten wir diesen Timothy Chalamet-Film Wonka.
Wonka.
Und noch eine Jahresvorschau. Hatten wir an einem Tag und parallel ist bei mir Premiere abgestürzt und hat, nachdem das Projekt meines Rise of Skywalker Rewatches fast durch war, hat es einfach nicht gespeichert, ist gestorben. Das heißt, ich hatte einen Tag, in dem ich 4 Podcasts mit dir mache und nochmal Rise of Skywalker fast von vorne anfange. Und ich habe in dem Podcast immer wieder mit dir gemerkt, das sage ich sogar, glaube ich, sogar im Podcast, oh Marco, mir tut der Rücken weh. Ja. Und ich bin nach Hause gefahren, nachdem das alles durch war. Und ich so, boah, meine Rückenschmerzen sind ja unerträglich. Und dann habe ich Fieber gemessen und ich hatte einfach 39,7.
Ach du mein lieber Gott.
Ja.
Ja, aber ich weiß es genau, ich weiß ja auch, was meinst du. Und im Prinzip bin ich auch der Typ, der unter Druck besser funktioniert. Deswegen habe ich ja gerade jede Woche ein Video, das überproportional aufwendig ist, sogar im Vergleich zu meinen anderen Videos.
Voll. Aber da merkt man deine Leidenschaft.
Ich diesen Druck gerade habe. Aber diesen Druck hatte ich halt bei der Bachelorarbeit nicht. Das ist ja das Teuflische, finde ich, beim Studium, wenn du nicht wirklich Druck hast. Du hast dann irgendwann, okay, ich muss es jetzt machen oder gar nicht. Das war es dann doch irgendwann bei mir. Aber am besten funktioniert immer unter Druck, wenn ich Nächte in der Uni verbracht habe, um meine Videos fertig zu schneiden dort. Oder ich hatte mal einmal eine wissenschaftliche Arbeit komplett in 24 Stunden geschrieben. Und die war 100 von 100 Punkten. Ich habe die ganze Nacht durchgeschrieben und sogar, glaube ich, knapp nach Abgabefrist eigentlich erst eingesendet. Und ich hatte 100 von 100 Punkten. So, das ist, ich war schon gut in dem, was ich gemacht habe, aber, weißt du, in dem Moment, wo der Druck nicht mehr da war und das, wofür ich eigentlich studiert habe, schon mache, in dem Moment war es loslassen. So, klammer dich nicht an dem Abschluss. Sei stolz auf das, was du schon erreicht hast oder noch machst. Und das hat alles auf diesen Weg geführt. Was uns jetzt wieder zu Hause zu Dragon führt, weil jetzt, ihr merkt ja jetzt schon, guck mal, wir haben 16 Minuten schon Intro und eigentlich noch gar nicht drüber geredet, aber das hier ist der Abschlusspodcast so einer ganzen Staffel. Und das ist dann noch mal was anderes als eine normale Folgenbesprechung, weil für uns hört jetzt nicht einfach nur eine Serie auf, für uns hört auch eine intensive Zeit auf, in der wir nicht nur eine Serie geguckt haben, nicht nur mit Freunden und Bekannten über die Serie geredet haben, in der wir mit euch über die Sachen geredet haben, mit Kollegen drüber geredet haben, in dem wir richtigen Content dazu erstellt haben und viel dazu gearbeitet haben. Und ich bin so wie kurz vor den Sommerferien. Ich habe dann 2 Wochen, glaube ich, bis zur Gamescom. Die ist dann noch mal.
Man ist dann auch manchmal ein bisschen wehmütig.
Entschuldigung.
Wenn so ein Projekt endet. Ich weiß noch, als ich die Hawkeye-Recaps gemacht habe, das heißt, es waren Recaps und es waren Live-Talks. Und die Live-Talks haben wir weihnachtlich gestaltet. Das heißt, das Studio sah wundervoll aus, komplett mit Weihnachtsmusik, mit allem. Es war so mit ein paar meiner Lieblingsstreams. Nicht, dass die Show irgendwie besser ist als House of the Dragon oder irgendwas, aber einfach nur diese Zeit war ganz besonders, muss ich sagen. Und als der letzte Stream vorbei war, wir hatten da auch Rekord-Einschaltquoten, haben wir mit Weihnachtsmützen uns verabschiedet in die Weihnachtsferien. Und ich bin dann rausgefahren, hatte die Weihnachtsmütze noch auf dem Kopf. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Damit saß ich im Auto und bin so hier mit Benji spazieren gegangen, mit der Weihnachtsmütze auf dem Kopf, weil ich noch so im Modus war. Und dann hat es wirklich passend angefangen zu schneien, wie in einem Weihnachtsfilm. Und überall lag Schnee. Und ich so, oh, dann setze ich mich zu Hause auf die Couch, eigentlich ausgebrannt vom Jahr, hau Die Hard rein. Und das Erste, was in meinem Kopf ist, dazu müsste ich jetzt ein Video produzieren. Und ich so, nein, den sollst du jetzt genießen. Und John McClane muss arbeiten. Du kannst chillen. So, und das ist krass, das ist halt Segen und Fluch dieser Arbeit.
Ich habe dazu
Du und ich, wir lieben diese Arbeit, das darf man nicht vergessen. Also für uns ist das halt, ich glaube, deswegen war das auch für mich so emotional, dieser Abschied. Das ist für uns nicht nur ein Job, weißt du? Deswegen, ich würde mich weigern, meine Arbeit als Movie als Job zu bezeichnen. Job war Clerk, weißt du? Job war, als ich geputzt habe für Geld, habe ich auch schon gemacht. Job war, als ich Nachhilfelehrer war, das habe ich auch schon gemacht. Also es gab fast nichts, was ich noch nicht gemacht habe, so muss ich dazu sagen. Ich arbeite, seitdem ich 17 bin, jeden Tag fast.
Ja, kenne ich bei mir auch.
Und aber das ist für mich kein Job, das ist Arbeit. Das ist Beruf. Das ist der Unterschied zwischen Beruf und Job. Weil das wir uns dazu...
Ich würde Berufung eher sagen, oder?
Aber das klingt zu prätentiös. Meinst du, im Sinne von Berufung? Das klingt zu prätentiös für mich.
Nee, aber das ist das, was wir machen. Also ich glaube, wir sind ja schon sehr privilegiert in dem, was wir...
Absolut.
Ich meine, das ist uns nicht in den Schoß gefallen. Aber,
nee, es war harte Arbeit.
Wir dürfen das, was unsere Leidenschaft ist, darf auch unser Job sein. Und das ist halt... Berufung klingt, ja, das klingt schon sehr schicksalhaft.
Das klingt sehr schicksalhaft. Nein, also es ist ja harte Arbeit.
Aber ich bin schon sehr grateful für das, was ich habe.
Bis ich überhaupt einen Cent von YouTube kriege, einen Cent. Boah, wie viele Jahre da vergangen sind. Ich mache ja YouTube seit 2014, also lange bevor ich vor irgendeiner Firma war. So, und deswegen, es war anfangs einfach nur mein absolutes Hobby. So, und ja, das hat, aber selbst in das habe ich krass viel Arbeit reingesteckt. Viel mehr Arbeit, als man sonst in irgendwas reinsteckt, weil es halt mir so viel Spaß gemacht hat. So. Mhm. Und das bringt uns zu House of the Dragon und Spaß, weil du warst in Berlin, wir haben zusammen House of the Dragon geguckt im Kino. Mega Event danach auch. Ich habe zu Usher getanzt, du hast es gefilmt. Das Video finde ich nirgendwo mehr, aber es war sehr lustig. Und ich bin quasi ausgestiegen.
Ich habe es bestimmt gespeichert in meinen Stories, ehrlich gesagt.
Hey.
Also wenn ihr bei mir in Instagram Stories schaut, House of the Dragon Premiere, da ist Eve am Updancen, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall ist es auch auf meinem Handy. Und ich habe selten so viel Nachrichten auf ein Video gekriegt und ich habe nichts damit zu tun. Es ist einfach nur, die Leute haben dich gelobt, aber sie konnten es dir nicht schreiben. Also haben sie es mir geschrieben, in der Hoffnung, keine Ahnung, dass ich eine Liste führe und es dir dann vorlese.
Ich habe früher sehr viel getan. Ich habe früher,
war schon sehr beeindruckend und sieht sehr gut aus in der Kamera.
Ich habe früher krass viel getan. Und wir waren, ich bin ausgestiegen bei MP. Ich glaube, ich habe nur bis Folge 5 besprochen. Das heißt, 6, 7 und 8, fast die Hälfte der Season habe ich nicht mehr auf Moviepilot besprochen und auch nicht bei dir im Podcast gesprochen. Was für mich Stichpunkt ist zum Fazit der gesamten zweiten Staffel. Das ist für mich wirklich ein Stichpunkt. Sollen wir da übergehen, schon direkt?
Ja, also jetzt sag mal, warte mal, willst du jetzt über die Folge oder über die gesamte Staffel, aber ist es egal, sag, was du möchtest.
Ja, also ich glaube, weißt du, wenn ich jetzt einfach kurz zum Finale raushau, wäre es auch ein bisschen komisch, weil ich habe nicht über Folge 6, 7 geredet, gar nicht, deswegen glaube ich, macht für mich Staffel mehr Sinn. Ich kann sagen, ich finde die zweite Hälfte der zweiten Staffel deutlich schwächer als die erste, deutlich. Und, du hast davor gesagt, bevor der Podcast, aber bitte sag nichts mit Scheiße oder Kacke. Nein, das würde ich nie sagen. Also, House of the Dragon ist immer noch eine Top-Serie und ich lieb's. Ich habe aber wirklich überraschend Probleme mit der zweiten Hälfte von Staffel 2. Ich finde, sie hat ihren Höhepunkt erreicht in der Folge, wo uns ja allen kollektiv so der Schädel geplatzt ist, mit Rhaenys Tod und mit dem Verbrennen von Aegon, der das ja dann überlebt hat in den kommenden Episoden, dem Aufstieg von Aemon.
Das war ja auch eine der beliebtesten Game of Thrones Episoden von der Wertung her jemals. Deswegen ist das
die war auch echt super. Ich muss sagen, und das ist das Erste, was ich sage, du kennst mich, wir haben schon häufig das Gespräch gehabt, ich habe gesagt, was ich an Game of Thrones so liebe, sogar in den späteren Staffeln, die meiner Meinung nach nicht so gut sind, gerade Staffel 8 nicht so gut ist, es gibt bei Game of Thrones keine Füller-Episode. Ja, ich habe das Gefühl, weißt du noch, dass sich bei Game of Thrones alle beschwert haben, dass so durch die letzten zwei Staffeln krass durchgerusht wurde? So krass? Mhm. Und das, was sonst Build-Up und bla 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 war, wurde einfach übersprungen, damit wir zum nächsten großen Set-Piece kommen? Ich habe das Gefühl, House of the Dragon Staffel 2 macht das Gegenteil. Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, dass sich das ein bisschen zieht, um sich zu ziehen, damit wir noch mehr Staffeln rausquetschen können aus dem Plot. Und ich finde, dass es das nicht immer hergegeben hat. Ich finde, überraschend hat sich viel im Kreis gedreht und das ist für mich etwas ganz Neues in Westeros. Ich weiß, diese eine Folge, über die alle geredet haben, die anscheinend auch irgendwie kontrovers war, weil Rhaenyra da diesen White Worm geküsst hat, und du mir meintest, ja, die wird review-bumped. Mit der hatte ich gar kein Problem, die fand ich gut. Das Problem ist, ich hätte nicht gedacht, dass es sich danach einfach wiederholt und wiederholt relativ viel. Und ich muss echt sagen, da war für mich viel zu viel stagnierendes Zeugs drin. Heißt das, dass ich die Staffel nicht mag? Nein. Heißt das, dass ich die Staffel scheiße finde? Nein. Heißt es, dass ich den einzelnen Episoden nichts Gutes abgewinne? Ebenfalls nein. Das Schauspiel, die Inszenierung, sehr viele Dialoge, sehr viele Sachen waren immer noch richtig geil. Auch Sachen, die sie für Lore gemacht haben, sind geil. Also jetzt nicht so, dass ich sage, die zweite Hälfte ist irgendwie Zeitverschwendung und bringt gar nichts voran. Das ist Blödsinn, das sozusagen. Das stimmt nicht. Aber du merkst, also ich habe es gemerkt, dass sie es bewusst rausstretchen, und das könntest du auch in weniger Episoden machen. Hier was cutten, da was cutten, bisschen besseres Pacing reinhauen, nicht so viel repetitives Zeug. Und da war ich ein bisschen enttäuscht und ich kenne die Vorlage nicht. Ich muss aber auch sagen, wir kommen von Game of Thrones. Das ist die Serie, die die ersten, ja sagen wir mal, 5 Seasons, wo du das Gefühl hattest, niemand ist sicher. Und ich habe langsam das Gefühl, so bei House of the Dragon, ja, ziemlich viele sind sicher. So, wenn ich überlege, wie viele wir noch haben, so, ja, ich feiere es immer noch. Ich finde, aber guck mal, wir dürfen halt nicht vergessen, wie ist Season 1 zu Ende gegangen? Season 1 ist zu Ende gegangen mit dem Tod von Rhaenyra, von Rhaenyras Sohn. Und wir dachten, jetzt eskaliert's. Und diese ganze Season hat das einfach weiter gesponnen. Und am Ende dieser Season, einfach die Grundaussage ist, jetzt eskaliert's. Und ich, ja, aber da waren wir schon, ich dachte, da wären wir schon gewesen. Und das finde ich ein bisschen schade. Sowas hatte ich bei Game of Thrones nie. Weißt du? Ja. Verstehst du mich da ein bisschen?
Ja, ich verstehe dich absolut. Ich habe viele Punkte, die genau darauf eingehen. Ich bin grundsätzlich bei dir. Das Hauptproblem der zweiten Staffel, das jetzt auch so viel artikuliert wird, ist ja eigentlich das, dass du eine Ausgangslage hast, die das Ende der ersten war. Und wir sind ja eigentlich an dem Punkt schon wieder in der zweiten. Ich bin schon der Meinung, dass sehr viel passiert und sehr viel mit den Figuren passiert. Aber die Grundausgangssituation ist halt de facto dieselbe. Wir gehen jetzt in den Krieg. Und man denkt sich, aber Moment mal, habt ihr das nicht schon am Ende der ersten Staffel gesagt? Und das ist ein Problem. Ich finde, das hat Game of Thrones auch sehr viel gehabt in den ersten Staffeln. Und das mag ich an der zweiten Staffel, dass das Pacing und dass es mehr in die Charaktere geht, was die erste Staffel wirklich vernachlässigen musste wegen des schnellen Tempos. Ich mag das alles und dass sich die Serie diese Zeit nimmt. Aber Game of Thrones konnte das viel besser kaschieren in den ersten Staffeln. Also wenn die ersten zweite und dritte Staffel nimmst, abgesehen von der Red Wedding oder bis zur Red Wedding, sind diese Ausgangslagen am Ende der ersten bis zum Ende der dritten, da hat sich gar nicht so viel getan. Es hat sich viel mit den Charakteren getan, es hat sich viel mit deinen Alliances getan, wen du magst und wen du nicht magst, Stichwort Jaime Lannister zum Beispiel. Da hat sich super viel getan. Und es wird dadurch kaschiert, dass der dramaturgische Höhepunkt immer kurz vor Ende der Staffel war. Wir haben es hier mitten in der Staffel gehabt mit Rhaenys, mit The Red Dragon and the Gold, oder The Gold Dragon and the Red. The Red Dragon and the Gold, so heißt die Folge. So, und wir hatten da diesen Höhepunkt, der unglaublich ist und der dich ja auch nur noch drauf hintießt, weil du bist es ja von Game of Thrones gewohnt. Ja, die vorletzte Folge, höchstens die vorvorletzte Folge, da kriegen wir schon wieder sowas, weil darauf arbeitet das doch alles hin. Und dann guckst du das und klar ist die vorletzte Folge hier auch ein Highlight, die hatte auch 9,0 auf IMDb, die zweitbestbewertete Folge dieser Staffel. Und die ist auch toll, also die Drachensamen-Folge, The Red Sowing wird's ausgesprochen. Aber es ist nicht dasselbe wie Blackwater. Denk an die zweite Staffel Game of Thrones. Du wusstest schon, was dich erwartet durch zwei Staffeln. Und dann kommt einfach Blackwater, die vielleicht krasseste Schlacht die du seit Herr der Ringe gesehen hast?
Und nicht nur das. Nicht nur das, gibt ein anderes Problem. Du hast schon recht. Aber Game of Thrones war halt auch, sag ich mal, der Konflikt und das Spiel um den Thron war allein von der Scale komplexer. Das bedeutet, wir hatten nicht ganz klar zwei Parteien. Klar, wir hatten die Starks und die Lannisters und dass sich da ein Krieg anbahnt. Wir hatten aber auch Stannis Baratheon. Wir hatten aber auch irgendwo Danny im Süden. Wir hatten irgendwo Jon Snow an der Wall und so weiter und so fort. Das heißt, es war wie so ein gigantisches Risikospielbrett. Und die Partei macht den Zug, die Partei macht den Zug und so weiter und so fort. Das war ja das Spannende. Es war ja das wirklich das Spiel um den Thron. Und das war das, was für mich Game of Thrones ausgemacht hat und was es auch am besten gemacht hat. Hier ist es schon sehr klar, dass du zwei Parteien hast. Du hast in House of the Dragon eher zwei Parteien.
Lass mich da widersprechen. Ich finde, wir haben in House of the Dragon erste Staffel ganz klar nur zwei Parteien. Und das mag ich an der zweiten. Jetzt hast du auf einmal Handlungsstränge innerhalb der Parteien, auch die gegeneinander arbeiten. Jetzt ist wenigstens das ein bisschen spannender.
Das stimmt, das stimmt.
Das finde ich schon. Also Jace, selbst Jace, der Rhaenyra, Lara Strong und Aegon und so. Also du hast auf einmal, selbst eine Alicent arbeitet ja nicht mehr mit denen zusammen. Das heißt, es ist wirklich viel spannender, finde ich, gerade als die erste Staffel.
Ich weiß, aber du hast recht. Es gibt innerhalb dieser zwei Parteien, das habe ich auch in meinen Videos, solange ich die auch gemacht habe, sehr gelobt, gibt es immer wieder Konflikte, was es spannender macht, diesen ganzen Mikrokosmos so ein bisschen mit einer Lupe zu untersuchen, dass das nicht alles so homogen abläuft. Das stimmt. Aber es bilden sich keine dritten Fraktionen so richtig raus. Das Einzige, was angedeutet wird, die einzige Wildcard, das Einzige, was wirklich eine dritte Fraktion sein könnte, ist Daemon Targaryen.
Ja.
Aber wer die Folge gesehen hat,
ja, weiß, du, da bin ich bei dir. Es bleibt bei zwei Fraktionen. Nee, das stimmt nicht ganz. Die dritte Fraktion ist Aegon. Jetzt ist sie Aegon.
Ja. Aber der ist ja eher rausgenommen jetzt erst.
Muss doch nicht sagen, wer die Dings gesehen hat, weil das ist ein Spoiler-Talk natürlich. Alles andere macht keinen Sinn, oder? Ja, ne? Wir haben es nicht dazu gesagt, aber das ist eine Folgenbesprechung, also natürlich ist das ein Spoiler-Talk. Und Aegon ist jetzt die dritte Fraktion.
Aber weißt du was, Marco?
Ja, was?
Aegon Targaryen, wenn es eher ein Spoiler-Talk ist, der ist ja jetzt reingehauen erstmal, ne? Der wartet jetzt, bis sich Leute bekriegen und kann dann als Erlöser zurückgehen. Er wurde so hart verbrannt. Weißt du, was er braucht? Er braucht jetzt erstmal eine Runde Erfrischung. Und das.
Das ist die bescheuerste Überleitung, die ich je gehört habe. Oh, sorry. Bitte bring sie zu Ende.
Und damit Werbung. Weißt du? Aegon atmet schwer. Ihm ist ständig heiß, weil er in der Nähe von Drachenfeuer war. Was er braucht, ist nicht irgendwie Dragonfire. Nein, es ist sowas wie Blueberry Bear. Und das führt uns zu Holy. Holy ist tatsächlich die erste Alternative, die erste echte Alternative zu ungesunden Energy Drinks ohne Zucker und unnötige Inhaltsstoffe wie Taurin. Die braucht der gute Aegon jetzt nicht mehr, weil seinem Körper wurde ohnehin schon genug Schlimmes angetan. Da kann es wenigstens innerlich ein bisschen besser ausschauen. Nachhaltige Verpackungen ohne Dosenmüll, na gut, ich glaube sowieso, dass die in Westeros nicht so drauf geachtet haben, die haben ja zig Ritterrüstungen und die schmeißen sie auch einfach irgendwie weg. Ganz egal, für uns gilt das sehr wohl und eine Dose Pulver enthält 50 Energy. Die ganze Nummer ist vegan, natürliche Aromen gibt's ohne Zucker, weniger als 20 Kilokalorien pro 500 Milliliter. Und ich sag's euch, das ist ein wirklich fruchtiger Geschmack durch natürliche Aromen und echte Teebasis. Als ich noch bei Woodpilot gearbeitet habe, habe ich ja immer diese schönen Päckchen gekriegt. Und meine Kollegen sind echt, die haben sich drüber gestürzt. Ne? Also ich weiß, dass er immer noch den Podcast hört, weil er sogar unseren Code benutzt hat. Das ist der gute Seb. Seb ist ein Holy-Fanboy, so richtig krass. Der hat sich wirklich so morgens so eine Karaffe gemacht mit seinem Lieblings-Holy-Getränk. Und das war so eine richtige Riesenkaraffe, aus der er dann gesoffen hat den ganzen Tag. Und ich weiß, dass du das auf meinen Nacken gemacht hast. So, du hörst zu. Aber das bringt uns zu Holy Hydration. Da hat Marco euch was zu sagen, oder?
Ja, also ich sag auch immer meinen Kollegen, ich habe ja so viele Dosen in der Arbeit mittlerweile. Und ich trinke eigentlich fast gar keinen Kaffee mehr in der Arbeit. Ich trinke jetzt hauptsächlich Holy. Und ich habe das so ein bisschen unters Volk gebracht und auch den Kollegen aber dazu gesagt, das eine ist Holy Energy, das ist mein Kaffeeersatz. Und nicht zu verwechseln mit einem Energy Drink, weil es weder so schmeckt noch so mit Taurin belastet ist oder so. Aber Holy Hydration, und das habe ich halt auch da, ist dafür, wenn du Sport machst. Und das habe ich deswegen in der Arbeit, weil ich mir mein Holy Hydration anmixe, bevor ich ins Gym gehe um die Ecke. So, und da gibt es drei neue Geschmackssorten. Und ich lege jetzt schon die Hand dafür ins Feuer, dass Ananas und Kokosnuss, und dazu gibt es noch Sauerkirsche. Sauerkirsche ist nicht meins, weil ich prinzipiell keine Sauerkirschen mag. Aber Ananas und Kokosnuss sind zwei meiner absoluten Lieblingssorten. Und deswegen mag ich wahrscheinlich auch Sauerkirsche nicht, weil es wirklich so schmeckt wie Sauerkirsche.
Ich liebe halt Kokosnuss, ne?
Ja, absolut. Ohne Witze, es schmeckt wie Kokosnusswasser, leicht gesüßt.
Ich lieb's.
So schmeckt es. Und das trinke ich beim Sport. Das hatte ich gerade erst gestern, hatte ich mir so einen Liter Kokosnuss-Hydration habe ich mir angemixt. Und ich absoluter Fan davon. Absoluter Fan. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist voll damit Elektrolyten und Mineralstoffen. Diese drei Sorten sind auch dauerhaft im Sortiment. Die gibt sogar in 10er-Boxen für die Hardcore-Sportler unter euch. Bei mir dauert es ein bisschen, bis ich das aufgebraucht habe, weil anscheinend gehe ich nicht so oft zum Sport, wie ich sollte. Das erklärt vielleicht, warum meine Hydration-Packungen noch relativ gut gefüllt sind. Aber ich muss auch zugeben, dass zum Beispiel davor gab es schon Birne. Und das gehört auch schon zu meinen Lieblingssorten. Und ich darf da nicht so oft zugreifen. Naja, ich sollte mehr hingreifen, sagen wir es so. Ja, und wenn ihr das selber ausprobieren wollt, wir haben einen Rabattcode für euch. Mit dem Code NERDKULTUR5 spart ihr 5 Euro, wenn ihr Neukunden seid. Zum Beispiel könnt ihr dann so ein Probierpaket für 14,99 erstehen. Oder wenn ihr sowieso schon Bestandskunden seid, weil ihr viel zu viel Nerd und Kultur hört, dann ist der Code nur noch NERDKULTUR und ihr spart 10% auf eure nächste Bestellung. Den Link gibt's in den Shownotes und damit Werbung Ende.
Alright, dann springen wir jetzt in die Folge.
Nee, gar nicht. Also, ich war noch gar nicht fertig, als du mit der Werbeunterbrechung gekommen bist. Jetzt muss ich ganz kurz noch mal überlegen. Also, wir hatten das Pacing angesprochen. Mhm. Was ich nicht gesagt habe, ist, wie mir die Staffel insgesamt gefällt. Und da kommt jetzt der gute Episode 8 Marco um die Ecke. Ich glaube, wer jetzt alle Folgen gehört hat, dieser Reihe an Folgenbesprechungen, ne? Da könnte so langsam auf den Trichter kommen, wie ich bei der zweiten Staffel denke. Und du wirst dich ja auch erinnern, für mich war das ein großes Thema bei der ersten Folge von uns beiden, bei der Zwischenfolge, das war, glaube ich, die dritte, wo wir zusammen noch mal gesprochen haben, dass Alan Taylor jetzt der Showrunner ist. Mhm. Und ich finde, das macht sich bei zwei Sachen bemerkbar. Miguel Sapochnik war der Showrunner des Spektakels. Das haben wir in der ersten Staffel mehr gekriegt, zumindest das optische Spektakel, als hier. Und Alan Taylor ist halt mehr dieser HBO-Guy, der von den Sopranos kommt, der sich mehr auf diese zwischenmenschlichen Intrigen konzentriert und bei dem vielleicht auch deswegen das optische Spektakel gar nicht so krass ausfällt. Aber dafür war es wieder Game of Thrones-Sieger, weil Alan Taylor in den ersten zwei Staffeln mit die meisten Episoden gemacht hat. Mhm. Und ich bin an dem Punkt, ich bin auch ein bisschen, fühle ich mich verarscht vom Finale. Aus genau den genannten Gründen mit dem Pacing und so. Mir fehlt einfach diese zweitletzte Folge, die noch mal mir was bietet. Dafür ist es zu viel Teaser. Aber insgesamt das Pacing, insgesamt, ich bin wieder so hart in Richtung Game of Thrones erste Staffel, Game of Thrones zweite Staffel, vielleicht noch die dritte Staffel, dass ich ehrlich gesagt, wenn ich die zwei Staffeln nebeneinander halte, die eine, die springt und springt und springt, hat sehr herzliche Viserys-Momente, aber auch sehr oberflächliche Charaktere. Und ich habe eine zweite Staffel mit dem Ergründen der Charakteren, auch wenn sich das hier und da im Kreis dreht ein bisschen, aber ich habe das Ergründen der Charakteren, ich habe die Handlungsstränge, ich habe mehrere Parteien jetzt endlich. Ich finde ehrlich gesagt, dass die zweite Staffel besser ist als die erste.
Wow. Nee, da gehe ich nicht mit.
Es gibt noch eine dritte Ebene, über die wir gar nicht geredet haben. Gerade mit dem Finale entfernt sich die zweite Staffel sehr stark von der Vorlage. Was man aber immer auch damit begründen kann, es ist halt einfach auch eine andere Perspektive als die Vorlage. Das hatten wir jetzt auch mehrmals besprochen. Die Vorlage ist die überlieferte Geschichte aus Sicht der Sieger und Verlierer. Und das hier ist, was ist wirklich passiert? Trotzdem gibt es Überschneidungen, die also Sachen, die sich nicht wirklich überschneiden, und damit weicht es stark von der Vorlage ab. Und es ist auch sehr bemüht, Rhaenyra und Alicent in einem sehr menschlichen Bild zu zeigen, in einem sehr unmenschlichen Krieg, während die Vorlage es genau umgekehrt schon fast macht, finde ich. Also dass gerade Rhaenyra nicht sehr wie soll ich sagen, vielschichtig porträtiert wird. Ich verstehe es an vielen Stellen. An vielen Stellen wünschte ich mir, es wäre mehr wie die Vorlage. Es gibt mehr die Schlachten, es gibt mehr die anderen Figuren, die alle gestrichen sind oder miteinander kombiniert worden sind. Aber insgesamt finde ich halt diese Rhaenyra und diese Alicent so viel interessanter als das, was die Buchvorlage eigentlich bietet, dass ich auch da nicht so hart ins Gericht gehe, weil ich bin immer, immer, immer der Meinung, dass eine Adaption eines Buches oder egal was für eine Art von Adaption in ein anderes Medium auch davon abweichen muss, weil das Medium einfach ein anderes ist und anders erzählt wird, und beide existieren, können koexistieren. Das eine macht nicht das andere für mich kaputt. Und deswegen bin ich da auch nicht hart im Gericht. Ich verstehe aber, dass die Hardcore-Buchfans da natürlich gerade mit der letzten Folge sehr hart ins Gericht gehen müssen, weil wir weichen hier extrem ab. Was aber auch eine Serie, finde ich, schon wieder spannender macht, wenn du eben nicht weißt, wohin das genau geht.
Was ist denn der große Unterschied zur Vorlage?
Also der ganz, ganz große Unterschied ist natürlich, dass Alicent und Rhaenyra im Prinzip paktieren. Mhm. Ne? Und dass Alicent ihre Kinder aufgibt und so weiter. Das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, vom Timing her passt es auch wieder nicht, auch mit Aegon und so. Ich glaube, dass Aegon jetzt schon flieht und so weiter. Dass Aegon und Aemond dieses Problem miteinander haben, ist ja auch schon fast eine Übertreibung der Serie oder eine Erfindung der Serie. Aber ich finde, all das macht ja die Serie spannender insgesamt. Du hast so Details, jetzt bei der Triarchy zum Beispiel, dass der neue Admiral Lohar, dass der eigentlich aus zwei Personen besteht aus der Vorlage, also wirklich den Admiral Lohar. Und es gibt noch einen anderen Piraten, dem er mehr entlehnt scheint, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der aber nach ihm kam. Und generell ist das auch ein Gender-Swap-Charakter, also solche Dinge. Daemon wird natürlich, hat auch nie diesen Konflikt gehabt, sondern war die ganze Zeit auf Rhaenyras Seite, kam da auch schon mit einer Armee nach Harrenhal und so, aber ich finde das alles schon wieder spannender, so wie ich in der zweiten Staffel den Harrenhal-Plot um Arya und Tywin, den gab's ja auch nicht in den Büchern, aber auch das finde ich spannender. Harrenhal ist generell einer meiner absoluten Lieblingsorte in der Welt von Westeros, und auch hier, wie er porträtiert wird, finde ich super stark an vielen Stellen. Sehr redundant sich anfühlend in den Träumen und Albträumen. Aber ich glaube, dass Daemon schon ein deutlich interessanterer Charakter geworden ist. Mit dem kleinen Problem, dass er am Ende von Rhaenyra niederkniet, ist natürlich wieder ein sich im Kreis drehen. Weil da waren wir schon am Ende der ersten Staffel. Da bin ich ja bei jedem. Also du hast ja auch recht, das fühlt sich dadurch einfach extremst gestreckt an. Aber gerade so, wenn ich auch meine Videos mache und dann die einzelnen Charaktermotivationen reingehe und auch sehe, wie die Entwicklung dieser Albträume ist, ich sehe da halt auch so viel Character Development. Ich bin da ehrlich gesagt insgesamt eher ein Fan von. Wovon ich jetzt zum Beispiel auch kein so großer Fan bin, ist, dass Helena jetzt die Spoiler-Queen von Westeros ist. Dass sie jedem erzählt, wie die enden. So. Ich meine, gut, es ist ein Prequel. Ich sag ja immer wieder, man muss nur Game of Thrones gesehen haben, um zu wissen, wie es mit Rhaenyra weitergeht. So, also, man kann sich nicht zu sehr beschweren, aber es ist schon schwierig. Und überhaupt diese Verbindung zwischen Song und Ice and Fire, also zwischen wirklich der Song of Ice and Fire, das hat ja eigentlich mit der Vorlage auch nichts zu tun, oder zumindest nicht, dass wir wüssten, wenn man die Vorlage liest. Wie auch, wenn das ja aus der Perspektive eines Maesters 100 Jahre später geschrieben ist, quasi. Das ist ja dann immer noch das große Geheimnis. Ja, das sind so die wesentlichen Dinge. Da gibt's im Detail gibt's 1000 Dinge. Wir hatten es ja schon bei Blut und Käse. Und daran kann man sich stören. Hier zum Beispiel Rhaenyra mit dem Sheepstealer. Also dieser Schafsdieb, der Drache, der hat mit einer komplett anderen Figur zu tun. Und die Figur hat aber wieder was mit Daemon zu tun. Das ist etwas, was sie offensichtlich jetzt komplett gestrichen haben. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ich finde, eine Adaption kann man das machen. Also ich habe da wirklich mit so einer Kürzung überhaupt keine Probleme. Dann ist halt die Vorlage anders als das, was jetzt hier kommt. Und das ist doch okay. Und das ist ja insgesamt auch etwas, da will ich gar nicht immer zu sehr Anwalt der Vorlage spielen. George R. R. Martin ist immer noch der Produzent dieser Serie. Der hat da schon Mitspracherecht. Und klar nickt er hier nicht alles ab. Angeblich sitzt er die ganze Zeit an Winds of Winter. Er leiht dem Ganzen fast, gerade in der zweiten Staffel, fast nur noch sein Gesicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil im Godswood ja der Baum steht mit seinem Gesicht. Mit dem Gesicht von George R. R. Martin. Aber nee, ich finde das alles gar nicht so wild. Und umgekehrt gefällt mir das Pacing so viel besser, dass ich die zweite Staffel besser finde als die erste. Das ist einfach so.
Das gefällt mir besser.
Ey, aber ich fühle mich auch verarscht von der zweiten Staffel. Das ist ja. Aber weißt du was? Ich fühlte mich auch verarscht vom Ende der, lass mich nicht lügen, zweiten Staffel. Ganz von der letzten Folge. Es war ja auch so, ich wollte gerade sagen, Tyrion ist jetzt degradiert und alles und dann ist ein Teaser dafür, dass es weitergeht und jetzt muss ich aber ein Jahr warten. Ne? Und hier ist es jetzt, ich muss auch noch zwei Jahre, das kommt ja noch drauf. Das kommt ja noch dazu, man muss 2 Jahre warten, dass es weitergeht.
Das ist
also da fühlt man sich ja zu Recht verarscht, oder?
Mhm.
Also 2 Jahre plus, es dreht sich ja in zumindest so, ich sag ja charakterlich nicht, aber es dreht sich in der Ausgangssituation im Kreis. Das ist halt Fakt. Und das ohne diesen super krassen Höhepunkt kurz vorm Ende. Da muss man sich verarscht vorkommen. Aber ich finde ja auch die erste Staffel, so sehr ich sie liebe, ich finde die nicht einwandfrei. Und ich finde die zweite viel interessanter. Deswegen, aber sie kombinieren sich auch gut. Das ist halt so, wenn ich wirklich ein richtiges Problem mit der zweiten Staffel habe, ist dann dieses ständige Verlassen auf Bluescreen. Das tut der Folge nicht gut. Also auch gerade dieser Folge, es gibt viele Momente, bei denen man denkt, das ist CGI. Und das sieht nur aus wie CGI, obwohl es echt ist, weil die Figuren, die Objekte, die Tiere echt sind, aber alles drumherum ist Bluescreen und das wird dann so schlecht rausgekielt und mit so einem Weichzeichner überschattet, dass es halt scheiße aussieht. Und wenn du das im Kontrast hast zu Rhaenyra läuft durch Wales und es sieht halt unglaublich schön aus und echt, dann ist das halt ein Kontrast, den man nicht bräuchte. Ich mag das an Game of Thrones, dass alles sich so echt anfühlt. Und dann bist du bei der Triarchy und alles, also wir haben doch Lost gesehen, wir wissen doch, wie Hawaii aussieht und so in echt. Mhm. Und das hier ist halt, also weißt du, ich musste an 50er Jahre denken, an die 50er Jahre, weißt du noch, wie in 50er Jahre Serien und Filmen, wenn etwas am Strand gespielt hat, so yeah. Gilligan's Island und sowas, wie das aussah, das war halt offensichtlich eine Kulisse. Das war nicht on location gedreht. Die Leute konnten das auch technisch gar nicht bewerkstelligen. Und heute ist es für uns eine Leichtigkeit, on location zu drehen im Verhältnis zu allem anderen. Und wir machen das Gegenteil. Wir bauen ein Studio auf, machen Bluescreen drüber und machen so viel Weichzeichner rein, dass der Affe aussieht wie CGI. Und die haben sich die Mühe gemacht, mit einem echten Affen zu drehen.
Ich fand, es sah richtig fürchterlich aus.
Ja, das sieht unglaublich fürchterlich aus. Und es ist auch ein riesiger Kontrast zu wenn Admiral Lohar sich mit Tywin Lannister da Schlamm catcht. Das ist ja, du siehst ja wirklich im Gesicht, wie scharf in Full HD das alles aussieht und wie echt das alles ist. Und drumherum leuchtet aber alles so auf, weil so ein Weichzeichner drauf ist und alles Bluescreen. Und das sieht halt, das ist halt einfach ein Kontrast zwischen echt und unecht offensichtlich, der für mich schwer zu greifen ist, dass man uns das präsentiert. Weil wenn ich alte Sachen aus Game of Thrones, die ersten 3 Staffeln vor allem, dagegen schneide, wo noch nicht so viel Spektakel war, wo alles so echt war. Ich frag mich, komm, könnt ihr nicht für solche Szenen, gerade mit Tywin Lannister, kann man da nicht ein Second Unit einfach nach Hawaii schicken und die drehen das dort? Oder von mir aus ans Mittelmeer? Das kann man doch machen. Dann hat halt die Regisseurin keine Zeit dafür und muss das die Second Unit machen. Schade, aber das ist dann greifbarer und das gibt uns mehr als dieses Bluescreen-Gehampel.
Ich fand generell die ganze Sequenz dort in dieser, wie heißt es, Triarchy?
Triarchy, also so heißt die, ich weiß nicht, welcher Ort das jetzt war, wo sie waren, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber die Triarchy ist ja dieses Bündnis quasi, die Triarchie, diese Piraten da.
Ich fand diese ganze Sequenz nicht gut. Ich fand, da war so ein ungewollter Humor drin.
Und ein gewollter Humor war auch drin.
Ja, aber ich finde, das hat gar nicht gepasst zur Tonalität der Show. So.
Ich glaube, wenn das nicht ganz so on your nose gewesen wäre, hätte das schon gut wieder zu Game of Thrones gepasst, weil wir immer wieder solche Momente hatten mit kuriosen Leuten in Essos. Aber das ist so over the top gewesen.
Ja.
Andererseits auch wieder buchgetreuer, to be fair. Zum Beispiel, dass die Piraten blau gefärbte Bärte haben. Das ist etwas, das zieht sich durch die ganzen Game of Thrones Bücher, dass Leute immer wieder mit blau gefärbten, gerade in Essos, blau gefärbte Bärte haben. Und das ist etwas, das hat sich die Game of Thrones Serie ja nie getraut quasi. Und ich finde, man sieht hier warum. Weil das ja, ist halt, es wirkt albern. Es liest sich gut, aber es wirkt albern.
Es sieht aus, also auch, das war auch das erste Mal, dass die Kostüme nicht so geil aussahen. Wahrscheinlich sogar dadurch. Das sah richtig, ja, es sah aus wie Berlin-Kreuzberg. So.
Leider war. Ja.
Ja.
Unser Webedia-Büro ist ja in Berlin-Kreuzberg und ich muss dir da recht geben.
Also das hat mich gestört. Ich fand auch, also dieser Moment, wo unser Anführer ist so krass. Und dann ist es eine Frau, die nicht mal irgendwie körperlich stark gebaut ist. Und ich so, ah, das war ein Disney-Moment. So, ich wollte es kurz sagen.
Nee, das verstehe ich nicht ganz. Ich fand es eigentlich ganz interessant sogar, dass der Anführer wird mit männlichen Pronomen die ganze Zeit beschrieben. Mhm. Und es ist aber eine Frau. Und so wie sie hiesigen Wikis erklären ist, es ist quasi out of respect.
Mhm.
So nach dem Motto, der Anführer muss ein Mann sein, aber sie ist der Anführer. Also ändern wir das Prinzip, aber wir behalten die Pronomen bei. Also eigentlich ist es ein Kompromiss quasi, weil sie der unumstrittene Anführer ist. Das wird hier gar nicht in Frage gestellt.
Ja,
aber die Gesellschaftsstruktur muss sich sehr langsam bei denen anpassen, dass eine Frau die Anführerin ist. Ich finde das eigentlich schon fast wieder interessant.
Ich finde, da hätte man sich trotzdem jemanden nehmen müssen, dem ich das körperlich mehr abkaufe. Weißt du?
Mhm.
Also, selbst von der Größe her, also allein von der Körperstruktur. Der Lannister sieht, der wirkt ja sowieso nicht, er ist nicht das, was man einen Badass nennt.
Ja.
Aber ich hatte das Gefühl, ey, wenn der einmal richtig zuhört, dann ist Feierabend. Weißt du, was ja auch ein bisschen der Fall war.
Aber was ich auch denke, ein Teil des Lannister kann das halt nicht. Ich denke ja. Das wirklich. Vor allem gegen erfahrenen Piraten. Also, da glaube ich, dass selbst die Frau ihm zuerst ins Gesicht haut und er nicht weiß, was er tun soll.
Ja, also.
Ich fand es eher überraschend, dass er in ihren Augen gewonnen hat.
Ja, aber da denke ich mir auch, weißt du, wenn der Typ, der eigentlich ein Sesselfurzer ist, ja, mit einem Schlag sie ihr ordentlich mal eine kleben kann und sie sagt, okay, du bist krass, ich hab Respekt vor dir. Ey, wie hat sie sich denn dann bei Piraten durchgeschlagen? So. Weißt du, ich meine?
Ja, aber ich finde, man hat da diesen Respekt von allen anderen Piraten. Weißt du, es gibt so einen Subtext, den man da die ganze Zeit spürt. Und zwar ist ja Admiral Lohar ist sehr, sehr karikaturhaft.
Voll.
So, und eigentlich müsste man sich wundern, genau wie du sagst, wie diese Person der Anführer all dieser Piraten sein kann. Das Interessante ist, glaube ich, dass alle Piraten um sie herum sie nicht so wahrnehmen. Sie reden ja auch anders über sie, wie gesagt, andere Pronomen, und sie lachen nie darüber, was sie macht. Es ist, wie soll ich sagen, die hat sich ja diesen Respekt erarbeitet. Es wirkt nicht so, als würde das die Situation konterkarieren. Was die eher lustig finden, ist halt Tyland selbst, weil er halt so anders ist. Und ich mag eigentlich schon fast diesen Culture Clash, wenn er nicht so ein bisschen zu sehr drüber wäre. Aber er ist drüber. Ich fand ein witziges Meme, habe ich gefunden, wo sie ein Bild von Admiral Lohar genommen haben. Und dann hat jemand auf Twitter geschrieben, diese Figur fühlt sich am meisten an wie aus den letzten Staffeln Game of Thrones. Und da hab ich so, ah, okay, yeah, I see what you did there. Ja, okay.
Ja.
Das gebe ich dem Ganzen. Aber da ist auch nicht so viel passiert. Ich finde, wie gesagt, der Look von dem Ganzen ist mein Problem. Dass es sich nicht echt anfühlt. Weil es nicht echt ist. So, ja. Das finde ich halt extremst albern. Die drehen schon so viel am Mittelmeer. Du gehst auf die andere Seite des Mittelmeers, kannst du all das da drehen, was du möchtest, auch mit Palmen. Und sie haben es halt nicht gemacht. Und das finde ich komisch bei einer Serie, die so viel Geld kostet. Die halt auch so viel Geld kostet, weil es so aufwendig ist, dem Ganzen mit Bluescreen einen krassen Look zu geben. Und sie kommen nie ganz da an. So. Das finde ich halt das Alberne daran. Naja. Aber lass uns doch dann weggehen von der Triarchy und direkt rüber zur Dragonstone. Wie findest du denn Ulf eigentlich? Ich glaube, über Ulf wird man gar nicht reden, weil warum lachst du?
Ich finde den Namen einfach so geil. Weißt du,
weil Uf wir ist auch dabei.
Ja, weil wir haben so Rhaenyra, Daemon, Targaryen und ich bin der Ulf. So, ja. Ich finde, der sorgt auch für Humor, total sogar. Und ich finde es irgendwo spannend, dass er am Tisch sitzt mit unseren Hauptfiguren, aber sich benimmt wie jemand, der aus einer anderen Serie ist. Was allerdings passt, weil er gehört halt zum Common Folk, weißt ja. du? Und dieses ganze Theatralische, damit kann er nichts anfangen, weißt du? Das finde ich irgendwie cool und charmant. Und ich habe mich nämlich ewig gefragt bei House of the Dragon, wir haben bisher nie so richtig Common Folks uns auf die konzentriert. Das war bei Game of Thrones viel mehr der Fall, weißt du?
Ja.
Und das ist jetzt so repräsentativ dafür. Das fand ich übrigens in den späteren Episoden ziemlich cool, dieser politische Machtkampf wieder, dass Rhaenyra dort den Essen rüberschickt, trotz der Blockade, weißt du, und wo.
Trotz ihrer eigenen Blockade, das ist yeah, halt so, das yeah, perfide yeah. daran.
Aber das war geil. Also das war wieder richtig gut geschrieben, das mochte ich.
Ich habe einen Vergleich für Ulf, der gefällt mir so daran an Ulf, weil er ja wirklich so eigentlich auch schon fast zu sehr anecken will unbedingt. Das merkst du ja, ne? Also selbst als er hört, dass der Jessaris ist, selbst dann nimmt er ihn, umarmt er ihn und ist ein bisschen drüber, weil er ihm da auch durch die Haare fährt und sowas, ne? Aber, weißt du, wir sind jetzt hier in so einer Familiengeschichte angekommen, weil das sind ja offensichtlich alles Bastarde der Targaryens. Das heißt, sind alle irgendwie miteinander verwandt. Und jede Familie in jeder echten Konstellation, in jeder filmischen Konstellation hat den einen verrückten Onkel. Und was ist Ulf the White? Ulf ist der Onkel von Jessaris. Er ist ja wirklich der Halbbruder von Viserys, also angeblich der Sohn, der uneheliche Sohn von Balon the Brave, also vom Vater von Viserys und Daemon. Das heißt, er ist wirklich der verrückte Onkel im wahrsten Sinne des Wortes. Und das mag ich schon wieder an der Figur. Er ist gleichzeitig so eine Art Bilbo Baggins, der irgendwie.
Das wollte ich sagen.
Da reinstolpert.
Aber er wurde auch inszeniert wie Bilbo, als er da mit der Fackel runtergegangen ist und als er Drache kam. Ja. Ich so, Smaug!
Oder als er sich ankleiden lässt in dieser letzten Folge. Das sieht er ja wirklich aus wie ein Hobbit.
Und als er dann noch auf dem Drachen direkt geritten ist und das irgendwie so albern war, dass er da so fast runterfällt, aber sich gleichzeitig freut. Ich musste da an Mix denken aus Bilbo, weißt du, so aber auch die zwei anderen hier, Merry und Pippin, so ein bisschen. Aber ich hatte auch ein bisschen Atreo mit Fuchur im Kopf.
Ja, schon. Das geht doch nicht ganz weg. Diese Assoziation, gerade mit ersten.
Oder hattest du auch dieses Neverending Story Ding im Kopf?
Ja, natürlich.
Da hättest du locker die Musik drüberlegen können. Schneller Fuchur.
Übrigens, auch da ist ja eine Abweichung.
Übrigens, ich wette, irgendjemand unserer treuen Fans wird das zusammenschneiden. Er wird Neverending. Unsere Fans sind so geil. Wann immer wir irgendwas memen, gibt es das als Video. Deswegen, ich freue mich drauf, die Never-Ending-Story-Musik zu hören.
Schickt das bitte, Eve, schickt's bitte nicht mir.
Schickt's uns beiden.
Hier auch eine kleine Abweichung vom Buch ist, dass all das mit den Bastarden, diese ganze Idee der Army of the Bastards, das ist ja hier auf Rhaenyras Mist gewachsen. Mhm. In der Vorlage ist es eigentlich eher auf Jaces Mist gewachsen. Und jetzt hast du aber einen Konflikt hier, den die Vorlage hier auch gar nicht hat.
Aber findest du, ich finde, das war tatsächlich ein bisschen inkonsistent geschrieben. Weil es war Jaces Idee ursprünglich am Tisch und da war sie so, darüber habe ich nie nachgedacht. Und jetzt, wo sie da sind.
Aber Jaces Idee war ja, und das hat er ja auch nochmal gesagt, es ist Nobleborn Leute sind. Das ist für ihn ein wichtiger Punkt. Und ich verstehe, seinen inneren Konflikt verstehe ich hier sehr gut. Er ist halt jemand, der schon sein ganzes Leben lang vorgeworfen kriegt, dass er ein Bastard sei. Und jeder sieht es ihm an. Und wie er selber sagt, und ich mag wirklich diesen Moment, wie er mit Tränen in den Augen zu Rhaenyra sagt, was ich aber hatte, waren Drachen, das hat niemand. Und jetzt willst du mir selbst das nehmen. Aus seiner Perspektive verstehe ich das total. Und ich verstehe sogar, da Rhaenyras Perspektive, meine Kinder wurden immer als Bastarde bezeichnet, aber sie sind nicht weniger wert als andere. Und deswegen sehe ich auch die anderen als nicht weniger wert. Das verstehe ich auch wieder. Also ich finde, beide Perspektiven sind hier sehr nahbar und es ist trotzdem ein Grundkonflikt einfach da.
Und nicht nur das, ich finde, Jace hat immer mehr gemeinsam mit Aemond auf der anderen Seite. Das sind beides Leute, die ein Komplex mit sich tragen, ein krasses. Und deswegen auch immer wenig, also ja, immer unberechenbarer werden und auch das Strategische mehr und mehr verlieren. Weil sie, deren größte Angst ist es, bloßgestellt zu werden. Bei beiden. Und das finde ich spannend. Das finde ich richtig spannend.
Ja, stimmt. Wobei, auf diplomatischer Ebene hat er sich ja besser angestellt. Also
Aemond
mit der Triarchy paktieren. Wobei, stimmt, am Ende hat es sich ja ausgezahlt. Und Jace hat ja sowohl mit den Twins, also bei den Twins, mit den Freys paktiert, als auch mit den Starks paktiert. Das hat ja auch alles funktioniert. Nee, eigentlich haben beide gerade so dieses Prince Regent-Ding.
Ja.
Steckt in beiden schon tief drin, das stimmt.
Yeah, ich habe was gesagt, wo Marco sagt, das stimmt.
Ich habe einiges zu dem, was du heute gesagt hast, dass es stimmt. Ich habe nur noch eine andere Perspektive darauf, die noch dazukommt. Aber ich habe dir, glaube ich, bei nichts groß widersprochen.
Übrigens, ich fand diesen Kleinen in Harrenhal, das war ein fucking Badass.
Oscar Tully ist so geil.
Der ist so ein Badass, wie er einfach zu Damon sagt, ja, geh kacken, ich habe keinen Respekt vor dir, aber Rhaenyra schon. Übrigens, hier köpft diesen Verräter. So, ja. Mega, mega. Ja, der hat Cojones.
Ach, übrigens, jetzt wo du sagst, ne, wir hatten ja, ich habe jetzt gerade Flashbacks, wir hatten zur dritten Folge gesprochen, das war The Burning Mill.
Mhm.
Und The Burning Mill, du erinnerst dich, die fing ja damit an, dass
Blacks und Blackwoods brennt, hier.
Dass die Brackens und die Blackwoods miteinander Krach haben. Ne? Mhm. Und das war eine sehr charaktergetriebene Folge und sie war ohne Schlacht. Also wir sehen sie nicht. Es gab eine, wir sehen sie nicht. Und das war der Moment bei der letzten Folge, wo ich wusste, was mich in dieser letzten Folge erwartet, weil die Regisseurin ist dieselbe. Das war Jeeta Vasan-Patel. Und in dem Moment, wo ich ihren Namen gesehen habe, war mir klar, das ist eine Folge, da werden wir jetzt keine Schlacht sehen, weil sie ist mehr der zwischenmenschliche Spezialist. Und sie war der Spezialist für einen Dialog zwischen Rhaenyra und Alicent, nämlich, dass sie sich wiedergesehen haben in der Septe. Ne? Damit endete ja The Burning Mill. Und als dann Alicent gesagt hat, dass sie Secret Passage braucht, war mir klar, okay, das läuft wieder darauf hinaus. Wir haben das, was ich gerne Zirkelschluss nenne, zu dieser dritten Folge. Wir werden keine Schlacht haben, sie wird sehr character-driven sein, die Folge, und Alicent und Rhaenyra werden wieder miteinander reden.
Das war mir deswegen aber auch klar, sobald Alicent sagte, ich brauche Safe Passage, wusste ich, okay, das wird jetzt die Spiegelversion sein von Rhaenyras Auftritt in King's Landing, nur diesmal umgekehrt. Komplett mit Kapuze auf dem Kopf.
Ja, schon. Also es war umgekehrt, die Voraussetzungen sind umgekehrt. Jetzt ist Rhaenyra diejenige, die nicht zurückschrecken will.
Genau, in der Welt von Westeros sind Kapuzen das, was in Marvel-Filmen Basecaps sind.
Stimmt, Basecaps, stimmt.
So.
Basecaps.
Ich habe eine Basecap an, ich erkenne das kann nicht Captain America sein, er trägt doch eine Basecap, das macht doch so.
Aber eine Basecap ist ja im Prinzip, weißt du, ich habe dazu einen schönen Spielevergleich. Ich habe ganz früher ganz liebend gerne die Assassin's Creed Spiele gespielt. Die hast du bestimmt auch schon mal von den, ja klar, du kennst den Film wahrscheinlich.
Ja, und ist so ja scheiße.
Ja, ich weiß, aber die ersten Spiele sind fantastisch. Und die sind ja so ikonisch für diese Kapuzen. Also, dass die Mörder, also die Auftragsmörder immer diese Kapuzen haben, die unglaublich auffällig sind. Aber sie haben halt diese ikonischen Kapuzen. Und damit kannst du ja das Gesicht so weit verdecken, dass du nur noch den Mund siehst und so. Ne? Und es gibt ein Spiel, das heißt, jetzt muss ich kurz überlegen. War es Sleeping Dogs? Nee, war nicht Sleeping. Wann bin ich bescheuert? Warte, ich muss kurz schauen. Nicht, dass ich Quatsch erzähle. Nee, ist natürlich nicht Sleeping Dogs. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das Spiel heißt. Na egal. Es war quasi Assassin's Creed mit viel Hacking in einer Open World in der Gegenwart oder in der nahen Zukunft. Und Watch Dogs, meine Fresse, ist natürlich Watch Dogs. Das habe ich zu 100% durchgespielt. Aber Watch Dogs, das erste, war auch sehr in dem Style von Assassin's Creed, halt bloß als wäre es in der Gegenwart. Und was hat der Held statt eine Kapuze? Er hat eine Baseball-Cap immer an. ich finde, das funktioniert. Das ist eine Baseball-Cap ist die Kapuze der Gegenwart. Oh, nicht nur bei Marvel. Wir hatten ja schon über Aragorn gesprochen. Und jetzt, wo wir ja auch über Allison und Rhaenyra reden, müssen wir ja darüber reden, dass sie bereit ist, Aragorn fallen zu lassen und Aemon fallen zu lassen. Und das ist schon eine ganz schön krasse Entwicklung für Allison, finde ich.
Ja, aber es ist eine, die absolut nachvollziehbar ist. So, absolut. Du hast es so mehr und mehr gesehen. Sie wurde ja im Grunde genommen von Sekunde 1 in dieses Spiel reingedrückt von ihrem Vater, schon der eigentlich seine Tochter verkauft hat, sich zu prostituieren. Und alles, was sie hatte, war trotzdem Ehemann, der sie geliebt hat, das war ihr klar. Und so gewisse Ansprüche, die sie hatte, wofür sie eigentlich ihr ganzes junges Leben und ihre Jugend, ihre Kindheit geopfert hat, jetzt sieht sie, wohin das geführt hat, zu nichts. Ihr eigener Sohn respektiert sie nicht. Und ich habe auch immer darauf gewartet im Gespräch mit Rhaenyra, dass sie sagt, okay, es war der falsche Aegon. Ich habe das nicht ganz gecheckt.
Ja. Aber es ist interessant, wie sich dann wie sich das halt wirklich so eins zu eins gewandelt hat, die unterschiedlichen Standpunkte. Dass jetzt Rhaenyra jetzt wirklich diejenige ist, die sagen muss, nee, es gibt kein Zurück mehr. Das, was du eigentlich zu mir gesagt hast, es gibt keins mehr. Und dann sagt sie das Unsägliche, was ja Daemon quasi gesagt hat, wofür sie ja auch bei Daemon ja sauer war, dieses Son for Son. Auch wenn sie es ja gefordert hat, sie wollte ja Aemond. Aber dass sie das jetzt zu Alicent, zu der anderen Mutter ins Gesicht sagt, a Son for Son.
Ja.
Das finde ich schon einen harten Moment, den ich aber auch beiden geglaubt habe. Ich finde, das hat das Ganze sehr genäht. Das ist übrigens auch, wovon ich ein riesen Fan bin, ne, bei dieser letzten Folge, sind die Bilder die letzten. Weil als die zwei sich trennen, dann steht halt Rhaenyra so ganz alleine und verlassen in dieser was ist denn das? Eine Library.
Bibliotheke war das.
Bibliothek, genau. Manchmal fiel mir einfach die deutschen Worte, weil ich den ganzen Scheiß nur auf Englisch gucke. In der Bibliothek. Und es ist aber gefilmt, so ganz bewusst, durch das Regal gefilmt, die Kamera. Und du siehst sie in einem der Fächer quasi stehen, optisch. Mm. Und drumherum sind die anderen Fächer gefüllt mit Schriftrollen. Auf Rhaenyra lastet in der Bildsprache ein riesiges Erbe. Der Song of Ice and Fire, was die Gesellschaft von ihr will, was die Familie von ihr
und
will,
nicht
was
nur
die
Vorsehung von ihr will. Ich habe das sogar noch anders gedeutet.
Ja?
Ich habe das auch so gedeutet, wir sehen da gerade die Geschichte, die Dynastie der Targaryens hinter ihr, okay?
Genau.
Und sie glaubt tatsächlich, und das ist ja so ein Fluch der Targaryens, sie glaubt jetzt durch diese Prophezeiung von Song of Ice and Fire, dass sie es anders machen wird, dass sie die Auserkorene sein wird. Und damit geht sie jetzt schon sprichwörtlich wieder, wird sie nur ein Regal in dieser Geschichte sein. Weißt du?
Einfach, ja, stimmt, du hast recht. Ja.
So habe ich das gesehen. Erst recht,
Baustein wenn, dieser Geschichte.
Ja, erst recht, wenn wir dann noch über diese Flashes reden von Daenerys, was ja auch ihr Weg sein wird. Weißt du?
Ja. Und jetzt aber, weißt du noch, womit das gegengeschnitten war, das Bild? So richtiger, schöner Stanley Kubrick Match Cut. Alles an der gleichen Position. Das war mit Alicent gegengeschnitten, wie sie auch am Horizont steht, genauso groß wie Rhaenyra. Und über ihr ist nur der Himmel und vor ihr ist nur das weite Meer. Das ist diese Freiheit, nach der sie sich gesehnt hat, als sie im Wasser schwamm alleine und gemerkt hat, okay, wenn sie jetzt alles loslässt, dann kann sie frei sein, dann kann sie sie selbst sein. Also auch wenn sie ihre Kinder loslässt und alles, was das, selbst die Kinder sind ja ein Produkt von Politik. So sehr sie ihre Kinder liebt, die gibt es nur, weil ihr Vater sie gedrängt hat, mit Viserys zu schlafen. Und jetzt kann sie endlich frei und sie selbst sein, wenn sie loslässt. Während Rhaenyra nicht in der Lage ist, loszulassen, weil all das andere auf sie lastet und sie ein Baustein dieser Geschichte ist.
Ja.
Und Alicent hat losgelassen. Ich finde das wirklich ganz, ganz starke letzte Bilder, die zusammengeschnitten sind wie in einem Trailer. Und so fühlt sich ja auch die Staffel an dann oder die Folge.
Das ist ja das Geile. Das ist ja das ziemlich, ziemlich Geile, dass Alicent es so stur war und es so hat eskalieren lassen, ja, und damit wirklich alle persönlichen Triggerpunkte bei Rhaenyra auszulösen, ja, bis sie erkennen musste, fuck, dieser Weg führt mich nur ins Verderben, ich bin jetzt frei. Ich habe zwar jetzt nicht mehr diese Ambition und Ansprüche in diesem sehr wunderschönen Leben, aber ich habe Freiheit. Und Rhaenyra ist genau da, wo Alicent war. Und was bedeutet das für sie? Ihre Zukunft ist es erneut, eine Schublade in der Vergangenheit zu werden. Und das finde ich krass. Das finde ich ziemlich krass.
Ja.
Und selbst wenn ich das sage, kriege ich Gänsehaut. Und ich kriege selten Gänsehaut auf irgendwas. Aber und ich mochte
auch. Das sind wirklich zwei Dinge, das muss man der letzten Folge ziemlich zugute halten, trotz aller schlechten IMDb-Bewertungen.
Die Bildsprache.
Ich hatte zweimal Gänsehaut. Und das habe ich auch nicht so oft bei Game of Thrones. Ich habe es oft, aber nicht so oft, nicht in jeder Staffel. Einmal jetzt das Ende, dieses Medley, diese Schlussmontage, also auch wirklich Medley aus den verschiedenen Themen, die man
da
kennt.
Da habe ich Gänsehaut gekriegt, allein wegen den unterschiedlichen Musikstücken.
Ja, das Stark-Thema.
Ja, das Stark-Thema und danach die Reigns of Castamere. Ja. Ich so,
ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn du es erwähnst. Jetzt ohne Scheiß, kannst du leider nicht mehr
kommen. Ich meine, es ist ein cheap Trick. Das kennen wir aus Star Wars mittlerweile, wenn wir die Sequels sehen und John Williams spielt mal in Rise of the Skywalker ein Medley von allen geilen Tracks. Okay, Eve hat Gänsehaut, weil diese Musik ist bis heute fucking episch.
Ja, so. Wir sind wie ein Kuleshovs Hund ja drauf trainiert, so darauf zu reagieren.
Das genau. Aber wir sind auch
in Game of Thrones drauf trainiert, wenn jemand ein Schwert in die Hand hält und eine Königin oder einen König ausruft, kriegen wir auch Gänsehaut.
Ich wusste, dass du zu dem Moment kamst. Den fand ich nämlich auch ziemlich geil.
Ja, das ist der zweite, natürlich.
Ja. Das war super, diese ganze Daemon-Nummer, dass sie auch zu was geführt hat, obwohl ich es erneut nicht gebraucht hätte, dass er da diesen Baum anfasst und dadurch die Vision vom Three-Eyed Raven, White Walker und Daenerys und der Geburt ihrer Drachen, ich hätte das nicht gebraucht. Sag ich ganz
eigentlich
echt.
Nicht.
Ist mir
eigentlich
zu viel.
Nicht. Ich verstehe es auch, dass es für manche ja so Vietnam-Flashbacks sind. Jedes Mal, wenn sie einen White Walker sehen und in dem Fall.
Ich bin einer davon.
Es ist übrigens ein White Walker und nicht der Night King, weil ich das so nicht. Oft gelesen habe, weil guck mal, wie der Night King jetzt aussieht. Nee, das ist ein White Walker und er war übrigens auch nicht CGI, der war wirklich echt. Der sah scheiße aus. Und warum sah er scheiße aus, weil er in der Vision eh schon komisch dargestellt wird und die Szene im Wald aber gedreht wurde vor Bluescreen.
Ja,
und wenn du wieder Bluescreen benutzt und das dann mit Weichzeichner tot machst, damit der Übergang besser passt, dann sieht er aus wie CGI, obwohl das ein fucking echter Schauspieler war.
Er war viel zu krass ausgeleuchtet.
Ja, absolut.
Also
dreht im Wald. Was ist mit euch los?
Und so
das ist doch eh nur ein Second-Unit-Projekt. Da könnt ihr doch jemanden nach Island schicken und er dreht das schnell. Wo ist das Problem? Wirklich. Also, das ist an der Stelle Kostenspann, verstehe ich einfach nicht.
Ja, so inszeniert man halt White Walker nicht. Das ist dieses, weißt du, Ridley Scott hat auf die Schnauze gekriegt, weil er einen Xenomorph bei Tageslicht gedreht hat.
Ja.
Und ich war einer von denen, das sieht nicht so geil aus wie im Dunkeln, aber dieses Design ist trotzdem Kusshand. Und ich fand diese Szene gar nicht so schlimm. Ich hatte ganz andere Probleme mit Covenant als diese Szene. Ja, so. Ganz andere Probleme als dieses. Ich fand, diese Szene hatte immer noch was, weil dieses Viech sieht immer stark aus, ja. Die White Walker bei Tageslicht, also, und es war fast Tageslicht, sehen aus, als würden sie gleich zu Papa Schlumpf gehen. So. Und da ist alles weg, weil es sind immer noch Eis-Zombie-ähnliche Wesen, wo man bis heute nicht weiß, wie viel verstehen sie, wie viel verstehen sie nicht. Ich meine, es gibt ja die richtigen Zombies, die untote Armee, die sie hinter sich haben, und es gibt diese White Walker. Und das ist ja so ein bisschen das Spannende, dieses Show, Don't Tell, und es ist halt, Abrams würde sagen, eine Mystery Box, aber es ist eine Mystery Box, die bei Game of Thrones sehr lange gezogen hat für mich, bis ich gesehen habe, dass sie die unspektakulärsten One-Trick-Ponys auf der Welt sind, die kommen und dann direkt hops gehen, also, und deswegen will ich die scheiß Viecher nicht mehr sehen, aber da war auch Children of the Forest.
Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich muss mir das mal in Ruhe anschauen für mein Video.
Nein. Die hat Daemon gesehen.
Du hast den Three-Eyed Raven, meinst du?
Nein. Mehr als das.
Aber den Three-Eyed Raven hat man auch gesehen, ne?
Der hat man auch gesehen. Das war ziemlich geil. Daemon
Brandon
ist jetzt
Rivers, das ist Max von Sydow.
Ja, Daemon ist zu diesem Baum gegangen, ja? Und da ist kurz so ein Wesen wie mit einem Geweih.
Ach so, nee, das ist kein Children of the Forest.
Nein?
Das ist mutmaßlich ein sogenannter Green Man. Ich muss mich da noch ein bisschen einlesen. Was denn?
Sorry, da muss ich an It's Always Sunny denken.
was ist ein Green Man?
Google, It's Sunny? Bitte, It's Always Sunny Green
Man. Ich google das jetzt. Green Man! Green Man, Always Sunny. Das müsst ihr jetzt zu Hause auch machen. Okay, ich sehe es, okay. Ich sehe schon die Bilder. I see what you did there.
Und das Witzige ist, Charlie probiert es immer zu einem Thing zu machen.
Also ich glaube, es war Green Man. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Nee, ich muss mich noch ein bisschen schlau machen. Ich bin leider nicht perfekt vorbereitet für den Podcast. Tut mir leid, aber es gibt bestimmt ein ganz, ganz tolles Video auf Nerdkultur, das euch das erklären wird, was ein Green Man genau ist. Das ist auch eine Art von mystisches Wesen. Es hat mit einem Godswurz zu tun und mit Harrenhal, glaube ich. Ich schmeiß jetzt gerade mein Halbwissen um mich. Aber das war das, mutmaßlich. Und es zahlt eigentlich, aber es ist all over the place, das alles, diese ganze Szene. Und gleichzeitig ein Recall, also das gefällt ja auch vielen nicht, wenn es immer und immer wieder zum Song of Ice and Fire zurückgeführt wird. Das verstehe ich alles. Aber zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Das eine ist, Damon, auch wenn er sich jetzt in seiner Ergebenheit zu Rhaenyra, also das Hinknien und sie als Königin anerkennt, da dreht er sich ja im Prinzip im Kreis. Da war er schon am Ende der ersten Staffel. Aber ich finde schon, dass er als Figur entscheidende Entwicklungen gemacht hat. Weil jetzt ist eine gewisse Selbstlosigkeit bei ihm auf einmal da. Und dieses von his own fate, und darum geht's ja die ganze Zeit in seinen Träumen, sein eigenes Schicksal zu verkehren in das Schicksal der Welt ist jetzt wichtig, nicht du selbst. Und ganz, ganz cool, finde ich, in dieser Vision ist, dass er ja seinen eigenen Tod sieht. Er sieht seinen eigenen Tod. Und als hätte das nicht, weil das nicht schon schlimm genug, bestätigt das ja Helena quasi in seinen Träumen. Und umgekehrt geht ja Helena zu Aemond und sagt ihm, wie sein Tod aussehen wird. Und ich finde es so entscheidend, dass zwei Figuren, die sich so ähnlich sind wie Aemond und Damon, die gleichen Buchstaben ihren Namen haben, der eine versucht zu sein wie der andere. Sie sind sich so ähnlich und spinnefeind und sie wissen, dass der Krieg auch an ihren Handeln hängt. Sie sind so unterschiedlich, so gleich, vor allem so gleich, und sie reagieren so unterschiedlich auf die Nachricht ihres Todes und wie das passiert. Sie reagieren komplett unterschiedlich drauf und es macht auch mit den beiden was komplett anderes. Also wie sie jetzt weiter handeln werden, ob wir das jetzt sehen oder ob wir es ahnen. Aber das ist ein Riesenunterschied und das ist ein Riesensprung für Damon und für seine Figur. Und deswegen finde ich das so interessant.
Krass gut.
Plus, jetzt kommen wir in die Vision vielleicht ganz kurz rein. Man sieht den Three-Eyed Raven. Ich muss das alles noch ein bisschen auseinander dividieren für mein Video. Aber Daenerys ist eine interessante Wahl, auch weil es jetzt unfreiwillig, ich habe es gar keine Absicht, eine Kontroverse ausgelöst hat, nach dem Motto, wenn er den Prince that was promised sieht, sieht aber Daenerys und nicht Jon Snow, yeah. Heißt das jetzt, dass sie in Wirklichkeit der ganze Zeit der Prinz war oder so weiter? Die Diskussion ist, die ergibt sich halt durch diese Inszenierung. Aber so wie Ryan Condal sich ausgedrückt hat im Inside House of the Dragon, in dem Video dazu, hat er eigentlich damit nur erzählen wollen, dass Daenerys ist eine direkte Nachfahrin ja von Daemon und von Rhaenyra.
Du wolltest und sagen, Daenerys ist eine direkte Nachfahrin.
Daenerys, sorry, diese ganzen scheiß Targaryen-Namen. Daenerys ist eine direkte Nachfahrin, natürlich Jon Snow auch, aber nicht so direkt wie sie. Und deswegen sieht er sie.
Ich habe das anders gedeutet.
Okay.
Ich habe das wirklich so gedeutet, dass das wieder so False Prophecy ist und das ein krasser Spiegel ist für Rhaenyra. Rhaenyra sieht sich gerade als Auserkoren, den Song of Ice and Fire, diese Legende, einzuhalten und dafür zu sorgen, dass das ganz Westeros vereint ist im Kampf gegen die Toten.
Ja.
Und dass ihr diesen Höhenflug gibt. Und damit ist sie dazu verdammt, als ein weiterer wahnsinniger Targaryen in die Geschichte einzugehen und ihren eigenen Untergang einzuleiten. Hm. Gleichzeitig sieht Daemon eine Vision von Daenerys, was ein krasser Spiegel zu Rhaenyra ist, deutet diese Vision aber falsch und fühlt dort den Hauch von Schicksal, den Targaryens immer spüren, ohne zu sehen, dass das der Anfang ihres Untergangs ist.
Ja, also ich finde, das widerspricht sich gar nicht so sehr, weil alles, was mit dem Prince That Was Promised zu tun hat, führt ja am Ende dazu, dass das Heil der Welt, also dass die Welt gerettet wird. Wie es dann am Ende genau passiert, ist ja das, was viele stört. Oh, aber ich finde, das ist nie das Problem. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich bin ja, bleibe auch dabei, das ist eine der Grundaussagen von Game of Thrones, dass du dich eben nicht auf Auserwählte und wer auf dem Thron sitzt verlassen darfst, sondern dass die Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen, um diese Visionen herum und um dieses, um diese Magie, die sie umgibt. Aber das, ja, sei dahingestellt.
I'm a bastard.
Aber ich verstehe, dass es dann, wie gesagt, so ein PTSD auch ein bisschen auslöst.
Ja, übertrieben. Weißt du, ich hab mich schon jedes Mal gestört, als sie den Song of Ice and Fire in der Serie erwähnt haben. Aber
ich mag das ja, dass die Geschichte jetzt auf einmal ein bisschen mehr Connection kriegt zu dem, was davor war, und auch ein bisschen mehr Bedeutung. Weil wenn du jetzt wirklich nur die Vorlage liest, das ist halt einfach, blöd gesagt, ein Familienstreit und es geht um Macht und fertig. Und das sind ganz viele Unsympathen, die sich um diesen Thron streiten. Das sind ja alles Unsympathen. Auch eine Rhaenyra. Die ist quasi, wenn du die Vorlage nimmst, ist sie fast mehr gezeichnet wie eine Person, die bereit ist, ihre Kinder eins nach dem anderen zu opfern. Hauptsache, sie sitzt irgendwann auf dem Thron. Ist natürlich auch der Perspektive der Vorlage geschuldet. Und ich finde, was die Serie damit macht, dafür kriegt die Serie zu wenig Credit, weil sie uns Figuren gibt, die greifbar sind. Wie ein Viserys, selbst wie ein Otto Hightower. Wenn du nur von denen liest, das sind so Unsympathen, du willst gar nicht routen für irgendjemanden von denen.
Mhm.
Du willst auch nicht, um eine andere Überleitung zu schaffen. Guck mal, was eine Serie alles leisten muss, damit du jemanden wie Sir Criston Cole auch hasst, innig hasst, das schaffen sie ja auch extrem gut. Du hast ja erst diesen White Knight, der zu Insel, QAnon, 4chan, Snyder Cut, Motherfucker Night wird. Um mal The Bear zu zitieren. Ich mach gerade einen Rewatch davon. Ich liebe dieses Zitat von Cousin Richie. die meistgehasste Figur der Serie, in einer Serie voller Inzest und Leute, die Leute verbrennen, ist dieser gefallene Ritter die meistgehasste Figur. Und selbst hier, in so einer letzten Folge, sitzt er da, geläutert. Erkennt, dass er selber oft immer das Problem war, sein Gefühl von Ehre, seine Liebe zu Frauen. Das ist ja ein Eingeständnis, dass er das Problem ist und nicht, was die Ehre von ihm gebietet. Mhm. Sondern das ist ja wirklich mal ein richtig schöner, tiefer Moment und Einblick in die Gedanken von Sir Criston Cole. Und er sagt es in Worten, wie sie, glaube ich, Shakespeare aus dem Mund gefallen wären. Also mit diesem Marching towards total annihilation. Also das hätte Shakespeare so geschrieben. Also bin ich wirklich ganz großer Fan von.
Und nicht nur das, das hat ja auch alles so ein bisschen, kennst du The Sorcerer's Apprentice? Viele kennen das nur von Mickey Mouse.
Ja, ich kenn's von Mickey Mouse.
Okay, aber die Geschichte ist ja trotzdem dramatisch. Ist so ein bisschen, das, was ich losgetreten habe, ist jetzt nicht mehr zu ändern. Und selbst wenn ich mittlerweile radikal dagegen bin, es ist zu spät.
Und das, war die Geschichte zuerst da, bevor das Stück geschrieben wurde, oder was? Zauberlehrling?
Natürlich.
Das wusste ich jetzt nicht, sorry. Ich kannte nur das Musikstück.
Wir mussten früher sogar das Gedicht davon auswendig lernen.
Ah, okay.
Der Zauberlehrling. Nee, Walle, ich hab nie manches. Vom Zauberlehrling.
Sorry, ist wirklich
das krass. Das ist von Goethe.
Von Goethe? Ja. Weißt du was? Ich wurde tatsächlich in meiner Schullaufbahn von Goethe immer verschont.
Wir mussten das von Goethe auswendig lernen. Wie heißt es? Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke, Wasserfließe, warte. Und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Das kann ich noch auswendig. So.
Eine Ballade von Johann Wolfgang von Goethe. Ich habe es gerade nachgeschlagen, ja.
Ja, das Gedicht mussten wir auswendig können. Und da geht es ja auch so ein bisschen darum, er wollte es sich leichter machen. Hat damit was losgetreten, was er nicht mehr ändern kann. Und egal, wie viele Teile er dieses scheiß Besen zerhackt, es werden nur noch mehr und mehr und mehr. Und da sind jetzt irgendwie sowohl Alicent als auch Cole angekommen.
Mhm.
Das finde ich spannend.
Ja.
Das ist poetisch.
Das ist so poetisch, dass selbst ein Gawain Hightower, der ihm gerade noch das Schwert an die Kehle hält, sich einfach geschlagen von diesen Worten neben ihn setzt. Ich mag dieses Bild, dass der Ritter dann auch das Schwert weglegt und sich neben den anderen Ritter setzt und beide quasi mit ihrer Existenz oder mit dem Schicksal, das sie wahrscheinlich ereilen wird, so abgeschlossen haben. Das fand ich schon
ein
richtig starkes Bild.
Das Einzige, was noch gefehlt hätte, wäre ein Voice-Over von Morgan Freeman. It was at this point he realized he was fucked.
Stimmt. Ja, das hätte tatsächlich gut gepasst.
Yeah. Ja, und dann geht's los. Da hatte ich ein bisschen die Vibes von Season 6 Game of Thrones. Danny macht sich auf nach Westeros. So ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch mit den Bildern, mit den Schiffen und so. Und dann, klar, du hast genau diese Vibes. Aber auch ein großer Unterschied dazu. Das war ja die Folge, und da bin ich wieder bei dem Thema, The Winds of Winter von Michael Sapochnik, der nicht mehr Showrunner in dieser Serie ist. Ja, davon haben sie es gerade kopiert. The Winds of Winter endet ja so, ne? Mhm. Und The Winds of Winter ist zusammen mit Battle of the Bastards, das sind die zwei bestbewerteten Folgen in der gesamten Game of Thrones-Historie. 9,9 auf IMDb. So sehr lieben wir alle diese zwei Folgen. Und das Entscheidende bei Game of Thrones ist, dass
aber
diese
Winds
zwei Folgen.
Aber Winds of Winter ist auch meine Lieblingsepisode von ganz Game of Thrones.
Danke, finde ich, ist auch einer meiner absoluten.
Diese Oper am Anfang.
Ich muss gerade überlegen, weißt du was? Ich glaube, ich bin bei dir. Ich glaube, das ist auch meine Lieblingsepisode.
Ja, diese Oper am Anfang,
ja, klar.
Wo die Septe in die Luft gesprengt wird, ist eventuell die beste Szene in ganz Game of Thrones. Also allein inszenatorisch, weil es eine Oper ist.
Ja. Ich glaube, ich bin bei dir. Ich habe nie drüber nachgedacht, was meine Lieblingsepisode ist, aber ich glaube, du hast recht. Das ist für mich die perfekteste Episode, die Game of Thrones je produziert hat, war The Winds of Winter und übrigens damit auch, da kommen jetzt viele Sachen zusammen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, das Entscheidende ist bei der 6. Staffel Game of Thrones, die auch meine Lieblingsstaffel ist. Du hast halt den Battle of the Bastards als zweitletzte Folge und danach kommt The Winds of Winter. Und das sind die zwei besten Episoden, die Serie je produziert hat. Und das Entscheidende ist, dass die hintereinander passieren. Weil das Pacing dieser gesamten 6. Staffel halt ist. Und ein Pacing ist, dass sie dann auch für den Rest von Game of Thrones immer versucht haben, nachzuahmen. Also 7 und 8 versuchen da ja so ranzukommen an diese Idee. Und sie kommen nie ganz dran. Aber das war halt eine Vision von Benioff und Weiss, und dafür kriegen die zu wenig Credit, dass sie schon, finde ich, gewusst haben, wie man das Pacing in einer 10-Folgen-Staffel perfekt hinkriegt. Bei den anderen Staffeln hatten sie Probleme damit. Aber bei dieser 6., letzten, perfekten Staffel Game of Thrones nicht. Und das trotz fehlender Buchvorlage für diese Staffel. Nur ganz wenige Handlungsstränge aus dieser Staffel sind direkt aus dem Buch. Und der Rest weicht extrem ab und ist selbst ausgedacht. Und diese Kombination aus beidem führt aber zu dieser Staffel, die ich so perfekt finde. Und das fehlt gerade House of the Dragon.
Mhm. Gebe ich dir recht.
Ja, ich glaube, das sind ja eigentlich schon sind wir in Richtung Schlussworte, wenn es darum geht, finde ich. Es sei denn natürlich, wir wollen spoilern. das wäre meine Frage an dich jetzt, als jemand, der nicht weiß, wie es weitergeht. Ist es etwas, was dich gestört hat, in irgendeiner Art und Weise, dass Helena die Tode prophezeit von Daemon und Aemond? Wie ernst nimmst du das? Weil ich sage jetzt bewusst nicht, ob das stimmt, was sie sagt, weil wir wissen ja in Game of Thrones, dass nicht alles zuverlässig ist. Und auch vieles nur Frage der Interpretation, so wie bei der Melisandre, bei der Red Woman, hat man das ja immer und immer wieder gesehen, dass es nur eine Frage der Interpretation ist, dass sehr vieles sehr bildlich sein kann. Wie hast du das denn wahrgenommen? Fühlst du dich jetzt verarscht, weil sie dir das vorwegnehmen? Oder fühlst du dich, wie soll ich sagen, in die Irre geführt vielleicht?
Nö, ich find's spannend. Also ich probiere jetzt tatsächlich auf alle Nuancen zu achten, was jetzt so passiert. Und in welche Richtung das geht, seitdem Daemon gesagt wurde, du wirst hier sterben und jetzt, was Aemond noch prophezeit wurde, bin ich da sehr gespannt. Und ich hoffe, dass das wirklich, ich weiß ja nicht, in welche Richtung das geht, genau. Mhm. Ich habe halt nur diese kryptischen Worte und ich hoffe, dass das wieder so ein bisschen poetisch und geil inszeniert ist, wenn es soweit ist und es gleichzeitig schafft, mich zu überraschen. Mhm. Da verweise ich, und das mache ich jetzt ohne Scheiß, nicht irgendwie aus Arschlochgründen oder aus Anbietern oder sonst was, aber da verweise ich tatsächlich auf dein Video, Und zwar dieses die Tode in Game of Thrones erklärt. Das ist eventuell mein Lieblingsvideo von dir, sage ich häufiger.
Mhm. Danke.
Und ich hoffe, dass ich das dort einreihen kann in derartige Momente, weißt du?
Mhm.
Ja.
Ich überlege gerade selber, ob es in dieses Muster reinpasst. Gute Frage. Weil ich weiß ja, wie das so ein bisschen ausgeht. Und natürlich gibt es Anhaltspunkte. Aber das finde ich jetzt so interessant an der Serie. Dieses Vorwegnehmen durch Erklären jetzt schon. Durch das, was später passiert. Es ist so ein bisschen, als würdest du eine Deutung von dem, was passieren wird, eine Deutung, jetzt schon präsentieren. Und jetzt bist man gespannt auf das, was passieren wird. Und wird dann diese zwei Dinge abgleichen. Und egal, wie sehr sich das auch gleicht oder wie sehr es zueinander passt, du hast dann schon automatisch Gedanken zu dem, was passieren wird. Und normalerweise würdest du eine spektakuläre Szene einfach nur sehen und erstmal genießen und würdest du dann irgendwann drüber nachdenken, wenn überhaupt. Du beschäftigst dich eher mit den Konsequenzen von der spektakulären Szene als mit dem, was die Szene bedeutet. Und jetzt haben sie das Thema Bedeutung schon vorweggenommen. Und ich könnte mir vorstellen, wie ich auch so gerne sage, und danach siehst du halt das andere mit anderen Augen. Danach siehst du es mit anderen Augen. Hm. Ich glaube, das ist schon wieder spannend. Gerade bei einer Prequel-Serie. Weil die sind sich halt bewusst, wie viele Leute schon vorher wissen, wie es weitergeht.
Danach kann man auch
Sachen vorwegnehmen. Bitte?
Siehst du House of the Dragon mit anderen Augen?
Das müsste man eigentlich auch mal irgendwann machen, ne? Naja, keine Ahnung, ich versuche das eigentlich schon in jedem Video zu machen. Ich glaube, das fühlt sich redundant an. Ich glaube, irgendjemand hat mich gefragt, als Kommentar unter dem letzten Video, ob ich nicht nach der Staffel noch mal sowas für die ganze Staffel machen wollen würde. Ne, so eine Gesamtanalyse der Staffel. Und dann habe ich geantwortet, ganz ehrlich, ich glaube, du musst einfach nur all diese Folgen hintereinander gucken, dann hast du dein Gesamtvideo. Ich sehe das gar nicht so, dass das noch mal ein eigenes Video braucht. Ich finde, die Videos funktionieren wunderbar so hintereinander. Ja. Das werde ich sehr vermissen, über House of the Dragon nachzudenken. Auch wenn es sehr unter Druck passiert, aber sonst passiert es halt auch nicht. Ich werde es sehr, 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 sehr vermissen. Und jetzt 2 Jahre verdrängen, eigentlich ein Jahr verdrängen, weil, hast du das mitgekriegt, dass der erste Mini-Teaser rausgekommen ist zur nächsten Game of Thrones-Serie?
Nee, ja doch, habe ich gesehen, ja.
Ja, also dieses Night of the Seven Kingdoms, eine Serie, von der ich lange Zeit nicht dachte, dass sie wirklich passiert, bis ich was davon gesehen habe, nämlich dieses erste Bild, das sie vor ein paar Wochen released haben. Anscheinend, ich glaube, das war ein Max-Trailer für den Streaming-Service mit mehreren Sachen zusammengeschnitten und darin waren halt so 5 Sekunden, sag ich mal, aus der nächsten Game of Thrones Serie, die nächstes Jahr kommt. Sah aber schon da sehr cool aus und vor allem, und darauf habe ich Bock, es spielt halt 100 Jahre nach House of the Dragon. Es spielt damit fast 100 Jahre vor Game of Thrones. Es spielt also genau dazwischen. Es ist halt so weit weg von Drachen, von Mystischem und so weiter. Es ist sehr down to earth. Und mit meinem Lieblingshandlungsstrang in der gesamten Game of Thrones-Geschichte ist halt die Odyssee, dieser Buddy-Movie zwischen Arya und The Hound.
Mm.
Und das, also wenn es nach mir geht, ist diese Serie genau das.
Ja. Yep.
Also ich hoffe einfach drauf. Und ich brauche das ehrlich gesagt jetzt auch langsam. Weg von A Song of Ice and Fire.
Aber jetzt ist die Frage, wird es die dritte Serie sein, die gleiche Intro-Musik hat?
Ich würde mir ja wünschen, sie würden mal eine Variation von der Intro-Musik spielen. Das kann das gleiche, die kann die gleiche Melodie sein, aber mit anderen Instrumenten, anders interpretiert. Das ist ja auch bei Reigns of Castamere immer so stark. Dass es sehr orchestral gibt, aber es gibt auch den Sänger da ohne Instrumente, das einfach nur singt. So. Du kannst es so stark interpretieren, dieses Thema. Und ich würde mir wünschen, das würden sie tun. Oder, eigentlich, weil es schon zu episch ist, da hast du auch recht, das kann doch was ganz Intimes anderes sein von Ramin Djawadi, extra geschrieben für diese neue Serie. Fände ich schon cool. Oder es braucht doch vielleicht gar kein so großes Intro. Na, also viele Serien funktionieren ohne dieses Pompöse an Intro. Also Lost zum Beispiel.
Ja.
Ja, ich bin für alles offen und darauf freue ich mich jetzt als nächstes. Aber das ist erst nächstes Jahr. Und mal gucken, wie wir das dann covern werden.
Ich fand's ja, weißt du, was ich ziemlich geil fand, dass, wie die das mal gelöst haben? The Walking Dead hatte ja hat eine saugeile Intro-Musik,
ja,
ne?
Ja.
Und in der letzten Episode der Mutterserie,
ja,
das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, wird angeteasert auf Ricks Rückkehr. Und er hat mittlerweile seine eigene Serie bekommen, deswegen ist es kein Spoiler mehr. Und der Track, den sie ganz am Ende für die letzte Szene von The Walking Dead benutzen, war ein Megastück. Das war so ein Megasong. Ich so, boah, den muss ich haben. Ja? Mhm. Und den haben sie zur Titelmusik von der Rick Grimes-Serie gemacht. Mhm. Und ich so, ach, das ist ja geil.
Das ich komme ja nicht mehr drauf, welcher Song es war. Aber ich habe dir ja mal erzählt, dass meine Lieblingsepisode The Walking Dead aus der zweiten Staffel ist, ausgerechnet die, die unter dem Writer Strike und so gelitten hat und in Budgetkürzungen. Das war dieses war das die erste Folge nach dem Mid-Season-Finale? Ich glaube schon. Das war die, in der Rick diese Leute erschießt in der Bar.
Nebraska. Nebraska heißt die Folge, wo er die erschießt.
Ja, das ist Nebraska und die endete auch auf einem Song. Wenn ich mich richtig erinnere.
Ach so, ja, aber die endete auf einen richtigen Song. Ich rede jetzt
von ich meine einen richtigen Song.
Ach so, weil ich
du hast ein Thema gemeint.
Ich habe ein Thema gemeint, ja.
Ah, okay. Nee, das wusste ich ja nicht. Aber ich weiß noch, welcher Song das war. Weil das wird mich jetzt nicht loslassen. Ich muss
wo er mit Shane zurückfährt. Warte mal, ich finde den gerade.
Du bist doch der Audiophile von uns beiden. Das kann man auch googeln, aber hätte ja sein können, dass du es weißt. Ich muss mich jetzt nur, sobald der Podcast vorbei ist, daran erinnern, dass ich das nochmal ganz schnell bei mir und Spotify auf die Liste setze. Weil das fand ich so geil. Warte. Ich liebe ja einen guten Needle Drop. Ich habe ja mal ein Video zu Needle Drops gemacht. Und
ich das glaube, ist das ist, könnte es sein. Oder ist es White Oak Civilian? Ich habe gerade YouTube an.
Hört man bei YouTube? Da klingelt es jetzt nicht bei mir.
Hört man bei YouTube?
Nee, ich höre gar nichts, natürlich.
Sehr gut. Warte mal.
Nebraska.
Ja.
Song.
Ich schicke dir das mal.
Ich sehe hier Clutch, The Regulator. Könnte es das sein? Es ist das, was hier auftaucht einfach. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Doch, für Klatsch müsste es sein. Ja, das ist es auch. Oh, das ist geil. Ja, das ist das. Oh Gott, das kommt sofort auf meinen Spotify-Playlist.
Wie heißt das?
Klatsch, Regulator. Also Regulator, Regulator und Klatsch, C-L-U-T-C-H. Gebt das jetzt auf Spotify ein, dank mir später. So.
Ja, ist also ein geiler Song.
Aber apropos Spotify, ne? Also, wenn euch der Podcast hier gefallen hat und ihr auch in einem Jahr noch viel mehr über Duncan and Egg hören wollt, dann vergesst natürlich nicht, uns zu abonnieren, auch bevorzugt auf Spotify, weil Spotify natürlich auch so einen eigenen Algorithmus hat und so weiter. Und da werden wir immer nach vorne gepeitscht. Wir wurden auch in dieser Game of Thrones-Zeit nochmal hart nach vorne gepeitscht, in den Charts und so. Vielen Dank dafür, dass ihr so fleißig zugehört habt, dass ihr es geliked habt, dass ihr uns abonniert habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr es uns nicht abonniert habt, macht es vielleicht jetzt. Und wenn ihr jemand anderen unbedingt mal abonnieren wollt, dann kann ich euch nur diesen neuen YouTube-Channel empfehlen, an den ich glaube. Der heißt Believe. Ist von jemandem, der zu viel mit Behind abhängt. Yves, kannst du mir mehr dazu sagen?
Zum Kanalnamen oder zum Kanal?
Zu beidem.
Augenblick. Ah, so, sorry.
Du musst dich auch nicht wiederholen. Wir hatten jetzt wann war das? Die letzte Folge. Wo haben wir denn so viel über deinen Kanal geredet? Also auch über den Begriff Belief. Das war ja sehr süß.
Ich glaube, es war die letzte, die ich noch im Büro aufgenommen habe. Ich glaube, da
Ja. Nee, also das stimmt überhaupt nicht. Das hast du zu Hause. Das war die erste, die du zu Hause aufgenommen hast.
Also ich habe Bock drauf. Ich bin richtig geil drauf, euch so ein bisschen den Content zu geben. So das, was ihr von mir gewohnt seid. Aber auch ein paar neue Sachen. Ich habe jetzt schon eine ziemlich volle erste Woche. Also Alien Romulus steht in den Startlöchern. Mhm. Hust, hust.
Boah, das wäre doch ein geiles Podcast-Thema, ne?
Ja. Set dürfte am Montag stehen, was mir dann noch genug Zeit gibt für alles. Ich bin heiß drauf. Es macht mir auch mega Spaß, genau das so weiterzumachen, wie ihr es kennt, hoffentlich geliebt habt von mir. Und ja, also ich bin ready. Ich glaube, das ist ein guter Zirkelschluss. Es juckt nämlich schon, wieder Videos produzieren zu dürfen für euch. So, ich dachte, das ist eine nette Verschnaufpause mit dem Übergang vom Nullpilot zu meinem eigenen Ding. Aber ich habe jetzt genug geschnauft. Ich will produzieren.
Ja. Wenn ihr den Kanal nicht verpassen wollt und weil Eve einen schwer zu buchstabierenden Namen hat, also für viele von euch, das Thema hatten wir auch. Es war übrigens der Pixar-Podcast. Da haben wir viel über den Werdegang nochmal von dir geredet. Also wenn ihr Eve nicht, ihr müsst ihn nicht weinen. Wenn ihr weinen sehen wollt, geht ihr auf Moviepilot und schaut euch den Abschiedsstream an.
Boah, der war wundervoll.
Und wenn ihr darüber hören wollt, wie er redet darüber, dass er geweint hat, dann hört euch den Pixar-Podcast von uns an.
Ja, da hatte ich auch noch richtige Migräne. Ich muss sagen, diesen Podcast durchzuziehen war richtig schwer.
Ja, man hört's auch.
Tatsächlich. Ich hatte solche Kopfschmerzen den ganzen Podcast durch. Mhm. Und ich so, boah, ich habe mich auch direkt, nachdem wir fertig waren, hingelegt, ne?
Ja, glaube ich. So sahst du auch aus. Und ja. Im Schnitt habe ich dann gehört, dass du dich noch mehr so angehört hast, als ich es gemerkt habe, während ich mit dir geredet habe.
Ja, mir ging es nicht gut. Also ja, das war so ein
nicht
Podcast.
Nicht nur emotional, sondern auch körperlich.
Ja, das war so ein Podcast. Normalerweise, wenn ich mit so einem Kopf wach werde, dann hätte ich mich krank gemeldet. So. Aber ich wollte nicht gleich das Gefühl geben, dass ich gleich den ersten Podcast, den wir hier zusammen aufnehmen, dass ich den gleich absage, weißt du? So.
Dass es nicht daran scheitert. Wenn ihr noch mehr von Eve von zu Hause aus sehen wollt, dann schaut euch den Kanal Belief an und den habe ich extra für euch verlinkt, weil alles andere wäre ja albern. Natürlich ist es in den Shownotes für euch verlinkt, dass ihr das sofort findet und abonnieren könnt. Macht das gerne und wir beide werden auch weiterhin euch mit Content dienen und man könnte es in der Welt von Game of Thrones, würde man es anders bezeichnen, nämlich ich würde sagen, Valar Morghulis. Und du würdest sagen?
Valar Dohaeris.